Es geht los, Stevenio erzählt paar Anekdoten.
Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden.
Er gibt sein Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt.
Doch was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß
mit dem Meister des gewissen Worts.
Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks.
Guten Abend, gute Nacht, bis der Krömer erwacht. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community. Mein Name ist Stevenio. Ich bin der Host dieses wunderschönen Formates, was sich Stevenio Talks nennt. Und wie immer ist es mitten in der Nacht, meine Lieben. Und zwar Samstagnacht. Ja. SVW Samstagnacht quasi. So wie früher RTL Samstagnacht. Ja, ihr Lieben, es ist spät in der Nacht. Samstagnacht. Habe ich, glaube ich, erst 12 Mal erwähnt. Nicht so wie sonst Freitagnacht. Und ja, Freitag hat Werder gespielt, deshalb war der Stream am Samstag. Und wie wir heute total verplant mitbekommen haben, haben wir morgen eine WhatsApp-Nachricht, bekam eine Freundin von einem befreundeten Pärchen, das sagte, steht der Termin morgen eigentlich noch? Und meine Freundin so, oh fuck, völlig vergessen. Wir panisch irgendwie. Schnell zum Einkaufen, Zutaten fürs Backen geholt, vorher noch Kuchen gebacken. Ja, und deshalb muss ich diesen Podcast heute noch aufnehmen, zumindest Teil 1, weil wir morgen kriegen wir Besuch. So, es ist jetzt, haltet euch fest, 3.10 Uhr in der Nacht, Stream ging bis 1, dann müssen wir ein bisschen was gegessen, noch mit mir ein bisschen gequatscht, noch ein paar Minion Masters Games gespielt, irgendwie, wir sind jetzt wieder kurz vor Diamond. Und ich bin immer noch süchtig nach dem Spiel, es macht echt viel Spaß. Der Stream war heute auch ganz nett, haben auch größtenteils Minimasters gespielt. Ansonsten haben wir zwei Indie-Games gespielt, die totale Kacke waren. Das kann nicht immer gut sein. Und am Ende, haltet euch fest, haben wir Diablo 1 gespielt. Und es war eine coole Reise in die Vergangenheit. Es gibt da zwei Versionen, die man spielen kann, wenn man das Spiel gekauft hat, auf gog.com. Und zwar eine Classic-Version. Das Problem ist, die kriegst du nicht ins X-Fit rein. Beziehungsweise da musst du dann den Bildschirm capturen. Die hat auch einen Battle.net-Support. Das Problem ist, irgendwie, wenn ich die starte und das Battle.net will, auf einmal sind die Buttons nicht beschriftet. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da ohne die Buttons, was das heißen könnte und so. Das scheint auch mega Bug zu sein. Sonst könnte man das ja easy mal, keine Ahnung, den Bildschirm abfilmen und das dann so zocken. Ja. Geht aber so nicht, das heißt, ich spiele die andere Version, die ist optimiert irgendwie, die hat auch noch geile Auflösungs-Updates und so weiter. Das kann wirklich gut spielen. Das Problem ist, die hat halt keinen Battle.net-Support. Das heißt, hier musst du übers LAN spielen, so wie früher quasi. Ich glaube, das ist die einzig streambare Version so richtig davon. Und müssen wir mal gucken, wie wir das vielleicht nächsten Freitag zum Stream hinkriegen. Gibt's noch Hamachi oder wie heißt es? Ich glaube, der Maldrick hat es auch in den Comments geschrieben. Hamachi scheint es immer noch zu geben. Wäre geil. Weil dann könnten wir quasi ein LAN emulieren und dann könnten wir Diablo 1 zusammen zocken. Ist krass, ne? Also, es triggert einen so positiv, wenn man das spielt. Ne? Allein die Tristram-Musik in Diablo 1. Ich habe es gerade im Stream auch erzählt, ne? Ich habe es früher, das war mein erstes Blizzard-Game und ich habe es früher auf der PlayStation 1 gespielt, angefangen, dann auf den PC gewechselt, da durchgespielt, dann überlegt, ey, Multiplayer geil, Battle.net. Das war eine geile Zeit, ich weiß noch, ey, das war in der WG mit Ingo, meinem Kumpel, zur Sportstudienzeit. Oh Gott, was habe ich das geliebt? Wir haben das wirklich wir haben diese speziellen Netzwerkkarten gekauft mit diesen runden LAN-Kabeln dran, die man so einhakte. Und dann war er in seinem Zimmer, ich in meinem. Und dann haben wir wirklich Diablo gezockt. Im LAN. Voll geil. Geil ist auch, dass du immer das Spiel speichern musst. Und nur wenn du speicherst, kannst du genau an der Stelle weiterspielen. Und da habe ich mit Magier gespielt, war Level 3, kurz vor Level 4. Hat er irgendwie die zweite Etage geschafft, geklärt gerade. Da war er zum ersten Mal ein Rare-Mob. Magier ist ganz schön squishy, ist mir aufgefallen. Und der hat mich dann weggeballert. Und dann hatte ich bis da noch nicht gespeichert. Ne? Man ist einfach so viel Gaming-Luxus gewohnt. Und Diablo 1 hat ja auch so viele so viele Dinge, die Blizzard dann aus Diablo 1 gelernt hat und die später natürlich anders waren. Nur so Kleinigkeiten wie irgendwie, ja, in Diablo 1 sind halt noch alle Scrolls, haben die gleiche Farbe und sehen gleich aus, ne? In Diablo 2, Identifizierungsscroll rot, Portal blau. Nur so Kleinigkeiten, ne? Oder auch diese nervige Safe-Game-Kacke irgendwie. Wenn du das spielst und du savest nicht und du stirbst, dann kannst du von vorne anfangen, komplett. Ja, aber das macht es halt auch für Cheater so einfach. Ich weiß noch, Diablo 1 im Battle.net, alle hatten die besten Items, ne? Weil sie halt ihre, weil die Files halt auf der Festplatte lagen. Und du sie halt bis in die Unendlichkeit buffen konntest, ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch geht, aber dann nimmst du halt einfach komplett auch selber den Spaß, ne? Weil du hast dann alles, dann spielst du eine Stunde oder zwei und dann ballerst du alles weg, spielst durch. Dann ist es einfach auch gar nicht mehr so geil, glaube ich. Ich habe gerade im Stream dann noch alle drei Klassen angespielt. Den Rogue-Archer, den Krieger und den Magier. Und Magier ist halt echt squishy, ey. Der ist halt schnell weggeflogen. Und in dem Spiel ist es halt noch so, ne, das ist halt von 96, ne, das ist halt noch richtig pickepacke schwer. Und da wird ja nichts geschenkt, ne? Das ist halt noch eine andere Zeit, ne? Was Gaming und Schwierigkeit anging. Naja, und da ist halt Gold noch wichtig, ne? Da gibt es auch keine Apex und Legendaries, sondern gibt es nur Weiß, Common, Blau, Magic und Gelb, Rare. Und drüber nix. Moment mal, es gab doch Legendaries, oder? Moment mal, es gab doch eine Windforce. Oder war das dann Diablo 1, Windforce? Ich war mir relativ sicher, dass es in Diablo 1 keine Legendaries gab. Ich guck mal im Rhein. Oh Gott, wenn ich das sehe, ey. Geil. Hab ich da Bock drauf, das intensiver zu spielen, ey, ihr Lieben. Oh, jetzt richtig so ein Stream-Display. Das sieht ja nice aus. So, ne, Windforce ist Diablo 2, oder? Windforce Diablo 1 hätte ich gerne. Es gab doch keine Legendaries, oder bin ich jetzt bescheuert? Waren das dann Rares? Windforce, das ist Diablo 3, Mann. Das muss man doch irgendwie sehen. Windforce. Sieht sehr nach Diablo 2 aus. Oder bin ich jetzt bescheuert? Und das gab es in Diablo 1 noch gar nicht, die Windforce. Hä? Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Doch in Diablo 1. Da. Diablo 1, Unique Find 18, Windforce. Prozent Damage, Knockback. Hohoho. Game back to the roots. Aber was für ein Item ist das? Da steht doch dabei. Unique. Ist ein Unique. Ich hätte schwören können, dass es in Diablo 1 keine Legendaries oder Uniques gab. Tja, was soll's. Boah, hab ich Bock, wenn ich das sehe, ne? Das tönt mich richtig an. Tja, dann war das wohl eine Fehlinformation, meine Lieben. Und sofort wieder Diablo 2. Warum ist denn das hier nicht genau? Das ist ein YouTube-Video, oder? Wie ist denn das nicht genau abgebildet? Tatsächlich, ist ein YouTube-App. Starte Computer. Fehler bei der Audio-Wiedergabe. Bitte starte deinen Computer neu. Nein. Ah, okay. Das liegt daran, dass ich jetzt das Programm hier anhabe. Das Reaper killt immer die Audio davon ab. Sag mal. Windforce. Diablo 1 Windforce. Wieso? Es gibt hier nicht irgendein Bild davon? Ja. Damals, ne, meine Lieben? Da war das Internet noch nicht so weit. 96. Da gab es Internet 2 Jahre. Ich meine, hallo? Lustig. Naja, egal. Was soll's. Also, Diablo 1 kostet 8,89 Euro oder so. Kann man sich mal gönnen. Ist eine schöne Reise in die Vergangenheit, auch wenn sie vielleicht nicht lange währt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen nächste Woche. Matschi, ne? Hieß das? Gibt es immer noch? Da habe ich jetzt keinen Bock nachzugucken. Scheiß der Hund drauf. Diablo 1, wenn ihr Bock habt, guckt mal rein. Macht Spaß, selbst Solo macht Spaß. Ich glaube nur, dass es im Multiplayer mehr Spaß macht. Schauen wir einmal. mein Lieben, es ist diese Woche so einiges passiert. Es gab viele Videos, die auch alle sehr gut ankamen. Die Trends gehen nicht nur auf meinem Blog, sondern auch auf YouTube wieder stark nach oben, auch was die Viewerzahlen angeht. Der Pape besucht mich in Tankstedt-Vlog. Irgendwie hat fast 4000 Views. Dann habe ich in der Woche bei David McAllister angerufen im EU-Parlament, beziehungsweise jemand aus seinem Team gesprochen. Es war sehr, sehr nett. Irgendwie auch das Video hat über 4000. Also ist wieder alles beim Alten. Woran das lag, dass es so low war, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie vielleicht war es einfach scheiße langweilig. Kann alles sein. Die Mini-Vlog-Woche, ja, sowas. Gut, die Moral von der Geschichte ist, ihr Lieben, dass euch das nicht so interessiert, so die Kleinigkeiten und die, sagen wir mal, inhaltlich vielleicht nicht so spannenden Dinge aus meinem Leben, aber das war halt eine Mini-Vlog-Woche, ne? Ich sag's immer wieder, egal. Also, neue Videos kommen besser an. Auch die Meldung am, wann war das? Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dass Pape zum Supertalent geht, irgendwie hat in kürzester Zeit über 3000 Views gemacht. Also läuft alles. Ja, ich weiß, ich orientiere mich zu sehr an News und so weiter. Ihr habt ja auch absolut recht. Ist auch egal, hilft ja nichts. Ist halt irgendwie ein Indikator dafür, dass die Leute da draußen und euch auch meine Videos interessieren. Und wenn wir ein Video releasen, was Pape geht zum Supertalent heißt, dann ist es natürlich eigentlich für Außenstehende überhaupt nicht interessant. Und dass er trotzdem so viele Views. Das zeigt halt, was eigentlich zumindest für ein Potenzial der Community steckt. Und wenn da irgendwas dabei ist, was euch interessiert, dass das auch dann in der Lage ist. Ja, also das mit Papi ging so schnell, das hatte in der Nacht schon 2000. Also, egal. Naja, also ihr Lieben, dass ich auch wirklich qualitativ hochwertigen Content machen kann, beweist das neueste Video. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, ich habe es heute im Stream auch gesagt, weil das wirklich ein Niveau ist, was ich euch gerne öfter präsentieren würde. Aber es ist immer eine Frage natürlich des Zeitmanagements und vor allem auch der Gelegenheit. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, etwas so Besonderes irgendwie sich anschauen zu können? Ich meine, quasi einen Abgeordneten in einen deutschen Landtag zu begleiten. Sorry, ihr Lieben. Ich lasse nicht so viel Gene jetzt gerade, aber es ist gleich 4:30. Es geht jetzt gerade nicht anders. Bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir, meine Lieben. Dafür kommt gleich eine bombastische Gästestunde, da erzähle ich gleich noch was dazu. Ja, also, ich habe Eike Holsten begleiten dürfen, niedersächsischer Abgeordneter im Landtag, im niedersächsischen Parlament. Ist der Abgeordnete meines ehemaligen Wahlkreises in Lauenbrück, Rothenburg und so weiter. Da ist der Kontakt hergestellt worden über Leute aus meiner alten Schule und Eltern auch. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, der hat sich wirklich am Mittwoch sowas von ins Zeug gelegt für mich, hat irgendwie sich auch vorher Gedanken gemacht, was für den Vlog interessant wäre, hat nicht nur einen Pressesprecher oder den stellvertretenden Pressesprecher für uns organisiert, der uns durch das Gebäude begleitet hat und uns alles gezeigt hat und zu allem wirklich ein unglaublich fundiertes Wissen hatte, sondern wir hatten sogar noch einen Termin beim parlamentarischen Geschäftsführer und haben da sehr, sehr intensiv über Artikel 13 diskutiert. Ich musste wirklich viel rausschneiden, beziehungsweise rausschneiden, viel nicht reinschneiden. Ich hätte noch sehr viel mehr Material gehabt, aber ich war immer sehr bemüht, dass es nicht zu trocken wird, sondern auch wirklich interessant bleibt, ne? Also es sollte ja nicht nur ein Porträt von Eike Holsten werden, sondern schon irgendwie eine Mischung aus Porträt über Eike Holsten und Krömer macht den Landtag unsicher, so den niedersächsischen. Das war mir ganz wichtig. Es sollte jetzt wirklich kein langweiliges, trockenes Politikvideo sein, wo jemand irgendwie die ganze Zeit über Politik redet und so weiter. Und deshalb, ich glaube, die Mischung ist gut gelungen. Es ist wirklich ein Video auf Top-Niveau. Von den Bildern her, von der Kameraführung her. Der Cedric war wieder dabei. Der studiert den Kram. Das merkt man auch immer, finde ich. Der Schnitt ist wirklich gut. Ich bin ganz schön das zusammengeschnitten, auch mit den Bildern und der ganzen Stimmung. Und ansonsten Politik so hautnah, so hinter die Kulissen schauend, so einfach mal Politiker im Alltag begleitend, wirklich nicht nur irgendwie so ein Porträt neben ihm hergelaufen oder was weiß ich was, sondern wirklich direkt quasi von ihm. So. Es war also wirklich ein toller Tag, viel gesehen. Am Mittwoch um 5 Uhr, als der Wecker klingelt, habe ich mir echt nur so gedacht, so, oh Gott im Himmel, ey, warum machst du diese Scheiße überhaupt? Ja, du könntest jetzt einen schönen Tag mit deinem Sohn haben, ganz gechillt zu Hause, jetzt stehst du um 5 Uhr auf, bist die ganze Zeit unterwegs, bist schweinemüde, wenn du hier ankommst und am Ende interessiert sich doch wieder keine Sau dafür. So, das ist natürlich dann morgens um 5 Uhr deine Gedanken, ne? Aber ich habe solche Szenen oder solche Momente schon ganz oft erlebt Und es hat sich immer gelohnt, dieses Ding auf sich zu nehmen. Siehe irgendwie bei dem Ding mit Lars Klingbeil, wo ich auch mitten in der Nacht aufstehen muss und einen riesen Aufwand betrieben habe. Natürlich auch eine Menge Kosten immer verbunden. Ne? Der Cedric kriegt natürlich auch irgendwie ordentlich Kohle dafür, dass er den ganzen Tag, das heißt ordentlich, ne? Also schon einen angemessenen Betrag dafür, dass er den ganzen Tag opfert für mich. Ich kann es ja sagen, dem habe ich 50 Euro zugesteckt. Der ist natürlich auch ein armer Student, hat keine Kohle und verdient sich was nebenbei und opfert dann den ganzen Tag für mich. Ja, finde ich angemessen, ja. Und ja, also geiles Ding. Es gibt wenig inhaltlich so hochwertige Videos im Jahr. Die Comments sind auch wirklich voll des Lobes von eurer Seite. Ich bin mir relativ sicher, dass der nicht so hoch gehen wird, was die Views angeht. Das merkt man auch jetzt schon an der Entwicklung. Wenn ich mir das angucke, dann, ja, ich glaube, Klingbeil war nochmal ein Sonderding, irgendwie, weil er eben Bundestag und ist nochmal so was Besonderes, wo man vielleicht deshalb schon reinguckt, ne, weil es halt ein Spitzenpolitiker ist. Von daher war das nochmal eine Nummer höher, das Ganze. Aber das heißt nicht, dass das neue Video schon irgendwie schlechter ist. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das Eike Holzen-Video noch ein bisschen interessanter ist, weil wir noch mehr gesehen haben, sagen wir es mal so. Aber ja, gut, Klingbeil hat das natürlich auch dann irgendwie auf vielen Kanälen verbreitet. Unter anderem hat es der SPD-Twitter-Kanal verlinkt und so weiter. Von daher ist das deshalb über 5.000 gegangen. Es tut uns wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nichts, was so von meiner Community gepusht werden wird. Wie gesagt, das ist mal so die Anfangs-Views. So die erste Welle ist immer Community. Und hinten raus ist dann immer YouTube, ne? Das ist so ein schöner Vergleich, ne? Also, wenn es die Community interessiert, dann geht es schnell hoch, stagniert dann aber irgendwo. Sieh jetzt bei Pape, da war das irgendwie innerhalb von weniger Stunden, war das über 1000 und die Nacht über 2000. Das ist wirklich ganz schön knackig schnell. Aber jetzt hinten raus passiert nicht mehr so viel, ne? Das ist die Community-Welle irgendwie. Und die zweite Welle ist eigentlich die entscheidende, nämlich die YouTube-Welle, ob es dann die YouTuber interessiert. Müssen wir mal schauen. Irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass das Eike Holzen-Video jetzt nicht so schnell hochgehen wird, aber vielleicht hinten raus dann. Weil viele, keine Ahnung, Leute, die sich für Politik interessieren oder sich für die CDU interessieren oder für den nächsten Landtag, dass die das dann nochmal gucken. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ich glaube, dass viele von euch, ich sehe das immer an den Leuten, mit denen ich, also meine Bekannten, mit denen ich auf dem Discord hänge und so. Grockner hat zum Beispiel auch noch nicht geguckt. Das ist immer ein guter Indikator dafür, ob es euch interessiert oder nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass euch das nicht so interessiert. Weil ihr denkt, ja, was habe ich denn mit Eike Holzen und mir Sächsischen Landtag zu tun? Aber ja, und viele sind halt auch nicht so politikinteressiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der World of Warcraft-Community eigentlich sind. Das heißt, eine Gaming-Community. Also ich bin da kein Böse von euch, wenn ihr das nicht guckt. Ich bin mal gespannt, wie es hochgeht. Ich kann euch nur mal wieder sagen, es ist wirklich qualitativ das höchste Niveau, was ich so kann. Sowohl vom Aufwand her, sowohl vom Schnitt, als auch vom inhaltlichen Anspruch und was man zu sehen bekommt. Also habe ich jetzt viel drüber geredet. In den nächsten Wochen habe ich nichts direkt in der Pipeline. Mal gucken, ich wollte jetzt, wenn die ganze Sache vorbei ist, das ist natürlich auch sehr aufwendig, was den Schnitt angeht und so, wollte ich mich, ich weiß, ich sage es jetzt seit Wochen, aber wollte ich jetzt mal den Tabletop organisieren, weil ich muss auch aufpassen, was heißt aufpassen, also ich habe noch eine Woche Ferien, ne? Dann ist Schluss mit lustig, meine Lieben. Das heißt, dann muss ich erstmal gucken, wie ich mit dieser Dreifachbelastung irgendwie klarkomme, ne? Weil dieses jetzt mal eben viel nachts erlegen, was ich jetzt mache, das geht einfach nicht mehr, meine Lieben. Da muss ich dann früh in die Haie, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss und Schuli-Schul machen muss. Ja, nächstes Wochenende kommt der Lasi. Ich habe mir ja irgendwie wieder viel billig Scheiß, weil ich das immer ganz, ganz lustig finde und das ganz gerne mache, aus einem China-Shop bestellt. Das heißt, am nächsten Wochenende werde ich wahrscheinlich, wenn sich noch irgendwas ändert, ein Video machen. Das heißt, Krömer testet Schrott aus China, irgendwie so. Oder China-Schrott. Und da sind lustige Sachen dabei, ja. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel habe ich irgendwie so eine ganz plumpen, Apple Pods? Ne, wie heißt sie? Earpods? Also quasi diese drahtlosen Apple-Kopfhörer habe ich so ganz plumpe Kopie bestellt. Das wird lustig. Also, ich teste alle möglichen Quatsch. Habe ich ja schon mal gemacht, das kam auch ganz gut an. Und da wird Lasi auch vorbeikommen. Mein zweiter Kameramann, ich habe zwei coole Typen als Kameramänner, die es beide einfach drauf haben. Und Lasi wohnt jetzt hier in der Nähe und da kommt der Lasi vorbei. Wir wollen nächsten Wochenende unser Krömer testet China-Schrott-Video machen. Ein großer Vlog ist jetzt in nächster Zeit noch nicht geplant. Ich werde jetzt anfangen, die nächsten zu organisieren. Diese Tortensache würde ich auch gerne machen. Auch das wäre ein Video, wo ich relativ sicher bin, dass es bei euch nicht so richtig gut ankommen wird. Weil es zu wenig nerdig ist. Und weil es mich, glaube ich, auch nicht so interessiert. Aber ich habe einfach Bock auf die Sache. Und ja, die war jetzt krank, hat es leider abgesagt. Da war der ganze Laden auch eine Woche zu. Und ich habe einfach gesagt, du, wenn du es nachholen möchtest, melde dich und so weiter. Und wenn nicht, dann halt nicht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ich nehme es so, wie es kommt. Ja, wie gesagt, und ich werde mal ab Montag ein bisschen Klinken putzen und ein paar Telefonate machen und versuchen, das Tabletop-Ding zu organisieren. Und da weiß ich von Anfang an auch, dass ich da Bock drauf habe, weil es einfach viele Leute gibt und das nötig genug ist und viele von euch auch Tabletop spielen oder gespielt haben. Das könnte auch sehr, sehr spannend werden. Wie heißt denn der Laden, wo ich hingehe? Ach, ist ja auch scheißegal, wie der Laden heißt. Brauche ich jetzt nicht raussuchen. Das dazu. Ja, ganz kurz mal zum Supertalent, ihr Lieben. Ja, Papa hat mir das schon relativ früh erzählt, dass ich dafür beworben hat, auch dass er eine Antwort bekommen hat irgendwie. Ja, er hat das Video gemacht, er ist auch total gehypt. Ich habe ein bisschen Angst um den kleinen André, weil ich glaube, er macht sich so Hoffnung und er erzählt mir das schon seit Jahren, dass er das will. Und seine Freundin erzählt ihm dann auch immer, was er mir so berichtet, ja, dass sie ihm sagt, ja, und er sollte doch mal in die Comedy gehen, er ist so witzig und seine Kumpels sagen ihm das auch. Erinnert mich so ein bisschen irgendwie an die Leute, die dann immer zu Deutschland so den Superstar gehen und dann sagen, ja, und alle meine Freunde sagen mir, ich könnte so gut singen und dann singen die und du denkst so, warum lügen dich deine Freunde an? So, also, ach, der Papa ist eine Stimmungskanone und eine Rampensau, das ist ja alles richtig, aber ach, es ist halt das Supertalent und es ist diese RTL-Scheiße und es gibt nur zwei Gruppen von Leuten, die zum Supertalent gehen oder gezeigt werden oder interessant für RTL sind, die es richtig drauf haben. Also für deutsche Verhältnisse. Und die nur da sind, irgendwie um verarscht zu werden, beziehungsweise sich wie nennt man das eigentlich, sich demontieren zu lassen öffentlich, weil sie sehr, sehr schlecht sind in dem, was sie tun. Ich hoffe, dass Papa so dazwischen ist und deshalb vielleicht nicht interessiert. Ich weiß nicht genau. Also ich werde ihn auf jeden Fall unterstützen. Er ist da Feuer und Flamme. Er erzählt mir seit Jahren davon, dass er das will. Jetzt hat er sich mal getraut und darf jetzt zum Casting gehen. Es ist, wie er mir gesagt hat, auch das Vorcasting. Das heißt, es ist nicht das, ich stehe vor Dieter Bohlen und Silvi Mais Casting. Das heißt, er wird da erstmal irgendwelchen RTL-Mitarbeitern vorspielen. Jetzt solltet ihr euch fragen, ja, was will der Papa machen? Der kann ja nichts. Der Papa kann schon eine Menge, aber ich weiß nicht, ob er das kann. Also er hat mir erzählt, ohne mir irgendwas vorzuspielen oder irgendwas zu zeigen, dass er halt irgendwie gerne Comedy machen möchte, so Stand-Up-mäßig. Zum Thema Altenpfleger, ja. Das ist so sein Programm. Und ich muss auch sagen, wenn er so Geschichten aus dem Altersheim erzählt, dann ist das schon ganz witzig, ja. Irgendwie von die alte Studio-Crew wird sofort anfangen zu grinsen. Irgendwie Taddy Daniel und Philipp und das war die Kern-Crew von damals. Die werden sofort anfangen zu lachen, wenn ich das erwähne, weil die einfach wissen von Papis irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß, irgendwie. Wie heißt das Ding? Wenn du so einen Stein so einen Darmverschluss hast, Darmstein, whatever, den Papa daraus geprokelt hat, das war so eklig. Naja, also das ist jetzt so Fäkalgeschichte, das ist widerlich, aber er hat auch wirklich lustige Geschichten. Letztens bei der Autofahrt hat er mir eine erzählt von einem Typen, der dement ist und der jedes Mal wieder traurig ist, wenn Papa erzählt, dass der HSV abgestiegen ist, weil das für ihn immer wieder das erste Mal ist, dass er das hört. Und klingt jetzt vielleicht nicht so lustig, aber wie es Papas erzählt, ist es schon echt lustig, ne? Oder jedes Mal dann fragt, wie Uwe Seeler spielt nicht mehr. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich werde den anderen natürlich unterstützen. Ich weiß nicht, inwieweit wir da vloggen dürfen und so weiter. Das Casting ist in Bremen, da werden wir zusammen hinfahren. Zumindest ist das jetzt noch der Plan. Irgendwie alle seine Familie und Freunde wollen mit, mehr oder weniger. Ich musste auch nicht mit. Ich habe mir auch gesagt, André, wenn du jemand anderes mitnehmen willst, bin ich dir nicht böse. Ich bin sogar, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz glücklich drum. Klar wäre das ein witziger Vlog und so weiter, aber was soll da vlogtechnisch groß passieren? Als wir fahren dahin, wir setzen uns dahin. Was Pappe macht, dürfen wir eh nicht zeigen. Vor allem muss André auch vorher so einen RTL-Knebelvertrag unterschreiben. Wir wissen ja alle, wie die sind oder haben das schon mal gehört. Und mir wurde gesagt, ich muss dann auch einen unterschreiben, weil das müssen die Leute, die mitkommen, weil falls die dann auf die Bühne geholt werden sollen, das kommt ja immer mal vor, muss ich auch so einen Vertrag unterschreiben. Mir passt das alles ehrlich gesagt nicht so. Und also der Vlog, wie ich ihn begleite, ja, wir sitzen dann da im Vordings, werden dann vielleicht angekackt, weil wir da filmen oder so. Ich weiß es alles nicht. Wäre vielleicht spannend, sowas mal mitzuerleben. Ja, keine Ahnung. Ich kann euch gar nicht groß was drüber sagen. Papa hat ja im Video schon selber gesagt, das war das letzte Mal, dass er darüber reden darf. Er darf auch gar nicht sagen, ob er da weiterkommt und so weiter, bis es ausgestrahlt wurde. Der Ablauf ist jetzt, wir fahren dahin. Irgendwie, er kommt quasi ins Forecasting und dann kriegt er mitgeteilt, ob er irgendwie vor Bohlen darf oder nicht. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das schwierig wird. Da musst du schon extrem gut oder extrem schlecht sein. Und glaube ich, Papp ist, glaube ich, beides nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist schon immer ein Wunsch vom André. Warum soll er das nicht machen? Warum soll man es nicht mal probieren? Ich bin kein Fan des Formats. Ich habe schon seit Jahren nicht geguckt. Ich habe den Bohlen auch ein bisschen übergeschaut mittlerweile. Und wie gesagt, dieses Leute extrem vorführen und dann irgendwie noch mit Sprüchen irgendwie fertig machen, wie scheiße er doch ist und so. Ach, ich bin kein großer Fan davon. Gut, mal gucken, was dabei rauskommt am Ende. Vielleicht ist es ja der große Durchbruch für den alten Flieger-Comedian André P. Ich würde es ihm wünschen. Er wünscht es sich und er ist auch gehypt. Ich habe nur Angst, dass er einfach traurig aus der Nummer rausgeht und dann am Ende der Dumme ist, der dann irgendwie landesweit öffentlich vorgeführt wird von RTL und Herrn Dieter B. Schauen wir mal, drückt mal die Daumen, dass Papes kleine Seele durch die Sache nicht irgendwie dann gebrochen ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Was macht denn die Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Achso, ihr Lieben, ich habe ja mir vor, ist das schon 2 Wochen her, ich habe Zeitgefühl verloren, ist mitten in der Nacht, keine Ahnung, habe ich mir eine neue Maus gekauft. Ihr wisst, meine Logitech MX Master war mal wieder kaputt, wie alle 2-3 Jahre immer irgendwie, ja. Und ja, ich habe überlegt, probier's mal was Neues. Ich finde es immer scheiße, dass die so schnell in Anführungsstrichen kaputt geht. Wobei die MX Master einfach meine Lieblingsmaus ist. Schon immer gewesen irgendwie. Sie ist unheimlich schön, liegt unheimlich schön in der Hand. Selbst als Linkshänder liegt sie schön in der Hand. Sie ist schön schwer, sie ist hochwertig. Du hast auch immer das Gefühl, dass du was Hochwertiges in der Hand hast. Sie scrollt schön, sie gleitet schön und so weiter. Liebeserklärung jetzt, ne? Und ich habe mir mal gedacht, ich probiere mal was anderes, weil ich so ein bisschen pissed war, weil sie so schnell kaputt geht immer. Und habe mir die Razer Lenshead bestellt. Guck, habe ich gerade nochmal fertig gemacht dafür, wie ich denn so dämlich sein könnte, mir so eine Plastikmaus zu bestellen. Und Razer war immer Schrott und so weiter. Ich habe jetzt die Razer-Tastatur schon seit ein paar Jahren, muss man mittlerweile sagen. Und mit der bin ich sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Chroma? Keine Ahnung. Muss ich umdrehen, dafür habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und damit bin ich sehr zufrieden, weil die sehr schön tiefe Tasten hat und schönes Feedback beim Tippen gibt. Und da würde ich gar nicht sagen, dass Razer nur Schrott produziert. Keine Ahnung. Also die Razer-Maus war eine totale Katastrophe, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie, sie hat zwar auch ein paar coole Sachen, habe ich auch ich habe eine kleine Kolumne drüber geschrieben oder eine kleine Review. Aber größtenteils musste ich feststellen, dass es nicht für mich ist. Die Maus ist sehr flach und liegt auch nicht so schön griffig, fühlt nicht so richtig schön die Hand aus. Sie ist nicht schwer, sondern sie ist sehr leicht. Ist also mehr so eine Gaming-E-Sports-Maus. Die Mäuse sind ja sehr leicht. Ansonsten mit dem Akku, das war auch eine Katastrophe. Also meine MX Master lade ich einmal die Woche auf. Einmal. Und die muss man wirklich, die hält dann ewig. Und die Razer ist mir dann in der Twitch-Sendung letzte Woche irgendwie ist sie mir ausgefallen, weil sie leer war. Irgendwie. Ich habe keinen Bock. Und dann muss auch der Rechner an sein, damit du sie aufladen kannst. Das ist bei meiner Logitech auch nicht so. Da kann der Rechner auch aus sein, sie lädt auf. Also alles komisch irgendwie. Und die Razer hat dann irgendwie 5, 6, 7 Stunden nur gehalten, dann war sie leer. Nee, sorry, gar nicht meins. Und da muss man auch, dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte sie nicht lang genug getestet und was weiß ich, ob das jetzt wieder Fanboys waren oder nur Klugscheißer, ich weiß es nicht. Wenn die mich in den ersten 4, 5, 6, 7 Tagen schon irgendwie, wenn ich total kacke bin und finde, dass meine Hauptbedürfnisse, die mir wichtig sind, nicht erfüllt werden, dann, dann quäle ich mich doch nicht noch einen Monat damit rum, nur mit irgendwelchen Klugscheißer dann irgendwie sagen, das hast du wirklich ausreichend getestet. Nee. Ja, und auch, ich habe damit auch, mein Hauptdings ist ja eigentlich Grafik- und Videoüberarbeitung, was ich damit mache. Ich mache jeden Tag irgendwelche Sachen für meinen Blog mit Photoshop und so weiter. Und mache ja auch viel Video und diese präzisen Klicks damit, ne, mit so einer leichten Maus, fand ich auch echt nicht geil. Also, mir ist auch ehrlich gesagt, was andere da sagen, ist mir auch total wurscht, weil es ist ja meine Maus, ich muss mich ja damit wohlfühlen. Das habe ich überhaupt nicht, von daher habe ich sie wieder eingepackt, zurückgeschickt, das ist ja der Vorteil bei Amazon. Und habe dann gesagt, okay, komm, wenn ich jetzt noch 8 Mäuse ausprobiere und immer mit irgendwas nicht zufrieden bin, bestellst du einfach wieder deine MX Master. Habe ich auch, die ist auch noch ein paar Euro billiger. Ich habe mir jetzt die neue MX Master bestellt, die 2S. Fühlt sich genauso an wie die alte. soll ja besser sein. Ich glaube, der Vorteil an dieser Maus ist, dass sie auf mehreren, wie heißt die Funktion? Cross-Computer-Control steht da drauf, steuere mehrere Computer. Ich glaube, das ist das Feature, deshalb heißt sie auch 2S. Und sie hat eine höhere Abtastrate, oder wie nennt man das? Eine höhere DPI-Zahl, hochpräzises Dark-Field-Tracking. Das ist der einzige Unterschied. Also eine geile Maus, eigentlich die beste, die ich hier hatte, wenn die nicht ständig kaputt wäre, alle 2-3 Jahre. Das finde ich einfach zu schnell. Für eine Maus, die 70 Euro kostet, gut, sie wird dann auch irgendwann billiger, aber finde ich einfach zu schnell für so eine teure Maus, dass sie nach 2 Jahren immer kaputt ist, beziehungsweise der Akku dann nicht mehr funktioniert, whatever. Ansonsten habe ich heute auf meinem Blog geschrieben, ich habe mir auch ein neues Mauspad gekauft, weil meins auch so abgeranzt war und ich habe das schon seit Jahren, so ein Logitech, wie so eine Kachel war das, die du auflegst und die verrutschte immer und so weiter. Jetzt habe ich mir ein neues gekauft, Titan Wolf, wie heißt es, muss ich mal eben selber nachgucken. Titan Wolf XL Gaming Mauspad, gibt es unterschiedlichen Größen, ich habe die perfekte für mich, vom Platz her kommt das wie Arsch auf einmal hin. 44 x 35 cm. Ist wirklich ein Riesenplatz. Da liegt auch mein Handy am Rand mit drauf. Das Mauspad ist super geil. Für die Hand irgendwie, für die Maus, du gleitest so leicht darüber. Es fühlt sich so wertig auch an, das Ding. 10 Euro hat es gekostet. Wirklich geschenkt. Dicker Krömer-Kauftipp. Von daher war diese ganze Veränderung jetzt aber auch nicht eine riesig große Sache. Ja. So. Ja, was sagt die Zeit, meine Lieben? Ich muss mal ein bisschen rausscrollen, damit ich das überhaupt sehe. Wo sind wir denn? Über 30 Minuten, okay. Was habe ich sonst noch? Natürlich habe ich noch Werder, natürlich habe ich noch den, es gibt diese Woche nicht den Blogantrag der Woche, sondern ich wollte mal ändern, weil ich so lustigen Comment gerade gelesen habe. Das ist halt, ja, der ist so, ja, so trashig, dass es genau meinen Humor getroffen hat und ich wirklich Tränen gelacht habe, will ich nicht sagen, aber sehr gelacht habe. Das alles gibt's nach der Unterbrechung. Ihr Lieben, jetzt kommt die Gästestunde mit dem Bela Rieck, der ist Koch und Weltenbummler, der war schon in 100.000 Ländern als Koch, hat sich aber weiter hochgearbeitet, ist jetzt in Japan irgendwie und ist Koch eines großen Restaurantkomplexes, wo mehrere Restaurants drin sind, ist er nicht Koch, sondern Küchenchef mittlerweile. Ganz interessanter Mann, hat ganz viel zu erzählen. Klingt am Anfang ein bisschen laggig und ein bisschen abgehackt und so. Liegt daran, dass er natürlich aus Japan das eingesprochen hat. Aber wie gesagt, durch mein neues Programm ist die Qualität sowieso sehr viel besser. Und von daher, irgendwann ist es dann auch wirklich schön zu hören. Das gibt's jetzt. Und am Ende gibt's dann Teil 2 des Podcasts, den ich morgen dann hoffentlich ein bisschen wacher aufzeichne. Und dann gibt's noch die gerade von mir erwähnten Themen. Ich gehe jetzt erstmal in die Haie. Ich bin todmüde, ihr Lieben. Viel Spaß jetzt erstmal bei der Gästestunde. Macht's gut. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zur Gästestunde hier in meinem Podcast. Es ist Montagabend, wir sind heute ein bisschen früher dran und ja, ich habe einen ganz interessanten Gast, nämlich den Bela. Der Bela ist gerade in Japan. Sehe ich das richtig, Bela?
Da hast du recht, gerade ist es Japan.
Ja, du sagst extra gerade, weil du quasi ein Weltenbummler bist. Erzähl ein bisschen was über dich.
Ja, das ist quasi Land Nummer 8, in dem ich lebe. Neben Deutschland war es dann auch Irland, war es Indonesien, die Slowakei, China, Indien, Korea und halt jetzt Japan. Ich glaube, das sind 8, wenn ich keinen vergessen habe. Warum ich das mache? Ja, ich habe irgendwann mal Koch gelernt und so ganz klassisch Anfang der 90er Jahre. Hab dann auch irgendwie geschafft, meinen Meister zu machen. Irgendwann wurde Deutschland dann ein bisschen zu klein und dann kam ein Angebot Indonesien und da habe ich mir gedacht, naja, warum nicht?
Okay.
In a nutshell.
Ja, du leckst ein bisschen, beziehungsweise es knackt ein bisschen bei dir. Gerade beim Vorlauf war das super. Hast du irgendwas verändert? Nee, ne?
Warte mal, ich mach mal das OneDrive aus. Vielleicht ist das das. Warte mal. OneDrive. Ist jetzt wieder besser?
Schwer zu sagen.
Okay.
Es knackt so ein bisschen komisch. Naja, egal.
Du knackst auch.
Ich knacke auch, echt?
Ja, du knackst auch. Als Feedback. Komisch. Ist ja auch nicht um die Ecke, ne?
Ja, ja, vermutlich liegt es daran. Wie lange lebst du jetzt in Japan?
Wir sind jetzt ein halbes Jahr hier. Also quasi noch frisch.
Okay, und du arbeitest genau wo jetzt? In einem Restaurant oder in einem Hotel? Oder?
Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel hier, Fünf-Sterne-Internationales Hotel, und wir haben insgesamt 7 Restaurants. Das ist also alles eine Nummer größer, als was man um die Ecke in Deutschland kennt.
Und was ist dein Job da jetzt genau?
Der Job ist letztendlich das Management. Die Position ist Küchendirektor. Das heißt, ich stehe leider gar nicht mehr richtig am Herd, so was ich halt mal basismäßig gelernt habe. Es geht dann wirklich darum, Kücheneinsätze, Effizienz, Kosten, Hygiene ist natürlich ein ganz großes Thema. So, das ist eigentlich so die Repräsentieren des Hotels, international halt aufgestellt zu sein. Das ist so basismäßig mein Job.
Das heißt, ich habe mir das mal so vorgestellt, dass du wirklich selber kochst und so Küchenchef bist oder so, aber du machst jetzt nur noch Management.
Am Anfang war es halt noch Kochen, du rutschst dann halt irgendwann immer weiter ins Büro rein und dann kommst du da nur noch, ich sag mal, notmäßig raus. Also ich versuche schon noch irgendwie meine Wurzeln zu behalten und mindestens einmal am Tag irgendwas mit den Jungs zu kochen. Also gerade wenn du neue Menüs kreierst und so weiter, dann gehe ich schon raus mit dem Team und koche das, wie ich mir das mit denen vorstelle und wie wir das umsetzen wollen.
Wie bist du denn jetzt eigentlich genau nach Japan gekommen? Also ist es so, dass du dich beworben hast, oder hast du dir durch deine vielen Jobs, die du schon gemacht hast, da einfach so einen guten Lebenslauf erarbeitet, dass die Leute auf dich zukommen und versuchen, dich dann irgendwie zu bekommen für ihren Laden?
Es läuft eigentlich meistens über Empfehlungen. Du machst halt irgendwo einen guten Job und bist dann irgendwo in dem Job und wirst dann, ich will jetzt nicht sagen abgeworben, du gibst dann schon irgendwo so dein Signal, ja, ich könnte mir das vorstellen, nochmal weiterzugehen oder was anderes zu machen, in welche Direction möchtest du gehen. Und dann ist halt Geduld und dann kommen eigentlich die Angebote. Dann musst du natürlich ganz klassisch nach wie vor durch den Interviewprozess, also schenkt dir auch keiner was, Assessment Center und den ganzen Quatsch, gerade wenn du eine neue Company, mit einer neuen Company anfängst, dann wird das immer ein bisschen komplizierter, aber eigentlich läuft das meistens schon über Empfehlungen und man kennt sich auch. Also die Gastronomiewelt international ist jetzt auch nicht so klein, da kennt eigentlich jeder jeden und dann wird ein Reference-Check gemacht und dann, ja, so funktioniert das eigentlich.
Warum Japan? Lag das am Angebot oder war das nochmal ein Land, was dich nochmal fasziniert hat, wo du gesagt hast, da, das will ich mir unbedingt nochmal aus der Nähe anschauen?
Japan war eigentlich mehr Zufall. Ich habe Japan nie so auf dem Schirm gehabt. Ich mag die japanische Küche auch nicht wirklich. So roher Fisch und Sushi und so, das ist nicht wirklich meine Welt. Das war dann einfach so, du, Bela, kannst du dir das vorstellen? Dann habe ich das mit meiner Frau diskutiert, wir sind ein Team. Und sie hat gesagt, oh ja, Japan, da sind wir wenigstens wieder ein bisschen in der wirklichen Welt. Lass uns das mal machen. Dann bin ich rübergeflogen fürs Interview und fand's geil. Also Osaka gerade ist eine riesen Bambule-Stadt. Hier geht richtig die Post ab. Ja, und dann haben wir halt ja gesagt. So, und bis jetzt noch nicht bereut.
Also wenn du sagst, die japanische Küche ist nichts für dich, dann arbeitest du vermutlich in einem deutschen Restaurant?
Nee, wie gesagt, ich bin ja, ich sitze ja oben drauf. Ein deutsches Restaurant ist es nicht. Es ist eine französische Kette, für die ich arbeite. Wir haben jetzt aber ein chinesisches Restaurant, wir haben ein japanisches Restaurant, wir haben, klar, Frühstück musst du anbieten, wir haben unser Frühstücksrestaurant, das ist das mediterran angehauchte, wir haben so ein Teppanyaki-Restaurant und noch ein anderes Spezialitäten-Restaurant. Du hast die Lobby, du hast Room-Service und da sitze ich halt.
Und du bist der für alle mehr oder weniger gleichzeitig verantwortlich ist, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ich habe quasi die Mütze auf.
Spannend.
Ja, ist nicht langweilig.
Also ich finde das so interessant, weil irgendwie, ja, du bist als Deutscher und hast dir dann irgendwie so ein Prestige erarbeitet, irgendwie, dass du dann einfach in Japan irgendwie so eine ganze Kette von Restaurants irgendwie managst. Wie sieht denn dein Tag aus irgendwie? Beschreib doch mal, wie so ein Tag bei dir abläuft.
Ja, also ich stehe normalerweise morgens um 5 Uhr auf. Das ist jetzt auch gerade 5.43 Uhr, wo wir beide sprechen hier bei mir in Japan. Ich stehe um 5 Uhr auf, dann trinke ich einen Kaffee mit meiner Frau und gehe dann irgendwann zur Arbeit los. Dann ist, ja, so albern wie es klingt, dann ist halt erstmal E-Mails checken dran. Dann gehe ich frühstücken, was auch Teil des Checking-Prozesses vom Tag ist. Dann gibt's ein Morning-Meeting. Und dann hangelst du dich eigentlich an Meetings so durch den Tag, sind irgendwelche Special Events im Bankett, VIP-Visits, dafür irgendwelche kleinen Nettigkeiten im Zimmer vorbereiten. Ja, und dann irgendwann ist der Tag vorbei und du gehst nach Hause. Also es ist nicht immer spektakulär.
Lohnt sich das finanziell, so ein Job?
Ausland lohnt sich auf dem Level definitiv, weil du die sogenannten Expat-Verträge sehen halt vor, dass du, oder ich sag mal anders, das Gehalt, was jetzt ein deutscher Küchendirektor bekommen würde, brutto in Deutschland, bekomme ich hier netto plus Wohnung gestellt und Nebenkosten gestellt. Also es ist schon gut. Wo du natürlich drauf achten musst, ist, du hast halt keine Krankenversicherung mehr in Deutschland. Also wenn du irgendwann mal zurück ins System möchtest, musst du halt gucken, dass sich entweder ein Arbeitgeber um dich kümmert oder wenn du zu lange raus bist, musst du halt in die Private. Das ist natürlich dann ein finanzielles Risiko, was du zu diesem Zeitpunkt übernehmen würdest. Und du zahlst halt auch nicht in die Rente ein, da musst du dich halt privat auch drum kümmern. So, und da schmilzt natürlich dann auch so ein großes, vermeintlich großes Gehalt dann irgendwann weg. Gerade wenn in einigen Ländern, meine Frau darf in einigen Ländern darf sie nicht arbeiten, bin ich dann halt der einzigste Verdiener. So, das ist immer so ein bisschen die zwei Seiten von der Medaille. Aber grundsätzlich gegenüber dem normalen Standard-Hotel-Koch-Gehalt ist es schon das Doppelte.
Aus welchem Land kommst du jetzt direkt? Du hast es, glaube ich, schon erzählt, aber ich kriege nur die Hälfte mit. Von welchem Land kommst du jetzt nach Japan?
Wir waren jetzt zuletzt in Korea.
Ah, also Südkorea, okay. In Anführungsstrichen nebenan.
Das ist in Anführungsstrichen nebenan, war jetzt aber auch nicht so einfach, weil gerade der gelbe Mann im Weißen Haus zur Anfangszeit, als wir da angekommen sind, doch mächtig Bambule gemacht hat. Und die Stimmung dann doch ein bisschen gedrückt war, ob der Typ im Norden halt ausrastet. Ich kann da so eine kleine Geschichte erzählen. Irgendwann sagte mein GM zu mir, du, wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann guck mal auf dem Rückweg nach, wo denn Bunker ist, das spitzt sich gerade zu. Also da gibt es dann auch internationale Warnsignale und meine Frau war zum Glück gerade zu einer Hochzeit in Deutschland, da war ich dann ganz happy drüber. So, also es ist nicht immer nur lustig.
Spannend. Okay, also das kriegt man ja aus Deutschland überhaupt nicht mit, dass die Stimmung dann in Südkorea irgendwie dann so angespannt war zu der Zeit, als dann die Atomtests und so weiter losgingen, ne?
Ja, das hängt halt auch damit zusammen. Mein General Manager hat seinen Sohn in der internationalen Schule gehabt und es sind immer noch viele Amerikaner in Südkorea stationiert. Und gerade von denen, die kriegen halt nochmal andere Messages. Das sind halt alles Militärangehörige, die dann halt ihre Kinder da zur Schule schicken. Und die kriegen halt dann nochmal so ein paar andere Infos. Und wenn du da dann so zwischen den Zeilen hörst, da kann man dann schon mal ein bisschen nervös werden.
Okay, das war also auch einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum du dann gesagt hast, so, ich gehe jetzt nach Japan.
Nö, das war einfach das Angebot und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Das Setup in Korea, der Job war jetzt auch nicht, ich sag mal, mein Favorit. Manchmal läuft es halt nicht so und dann war halt nach anderthalb Jahren einfach die Herausforderung Japan da und da habe ich dann Ja gesagt.
Wie wahrscheinlich ist es, dass du irgendwann wieder in Deutschland landest?
Grundsätzlich haben wir einen Plan, bis 2030 wollen wir uns irgendwo niederlassen. So, jetzt ist Niederlassen natürlich ein großes Wort und kann überall auf der Welt sein. Tendenziell wäre es schon schön Hamburg. Hamburg ist meine Heimatstadt. Ah. Wir haben da ein Haus gekauft, was wir jetzt halt als Altersvorsorge abbezahlen. Geht das tendenziell vielleicht in diese Richtung?
Und das vermietet ihr jetzt gerade, oder?
Das vermieten wir gerade.
Ah, okay.
Ist Deutschland für mich gerade der Traumstandort zu leben und alt zu werden? Bin ich mir nicht so sicher gerade, was man so aus den Medien hört. Und,
weil?
Ja. So das Ganze, ich habe das Gefühl, dass die Stimmung einfach mies ist.
Ja, ist sie.
Das, ja, so, und das, weiß ich nicht, ob man sich das dann antun muss, ja. Vielleicht kann man auch ins Nachbarland gehen. Ich weiß nicht, Dänemark finde ich toll, die Niederlande sind klasse. Vielleicht wird es auch irgendwo in Asien. Also das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Sind ja noch mal 11 Jahre.
Aber so. Weißt du, du bist halt einfach so das krasse Gegenteil zu mir. Ich finde ja solche Leute immer ganz spannend, die auch so ein Fernweh haben und auch Bock auf diese Veränderungen und auf diese anderen Kulturen und so weiter, während ich ja ein totaler Heimscheißer bin Und bis auf die USA mich halt nichts, absolut nichts reizen würde. Und selbst da müsste ich schon wirklich eine sichere Nummer haben irgendwie. Was war denn damals für dich der Grund, irgendwie diesen Schritt zu wagen? War das eine Unzufriedenheit? War das dieses Fernweh, was ich gerade angeschnitten habe? Warum bist du denn das erste Mal aus Deutschland weggegangen?
Also ich sag mal, ich war ja zwischendurch einmal in Irland, noch in jungen Jahren, in einer kleineren Position. Das war der Liebe wegen. Da hast du das mal mitgemacht, da bin ich auch ziemlich auf die Schnauze gefallen. Englisch war auch nicht so gut und war alles nicht so perfekt. Und dann halt Indonesien, wo ich dann schon auch den Küchenmeister hatte, war dann so diese Frage, machst du es oder machst du es nicht? Ja, ich bin auch mehr so ein Heimscheißer. Also ich fühle mich auch vor meinem Rechner wohl und kann dann da kann die Tage auch vom Rechner verbringen und muss eigentlich gar nicht großartig rausgehen. War dann aber einfach so diese Frage. Ich habe dann halt dieses Angebot bekommen, willst du das machen? Und da habe ich irgendwann, weißt du, war so ein innerliches Bild für mich, wo ich dann alle Dinge einfach über Bord geworfen habe und sag, komm, scheiß drauf, mach's einfach. Und da hatte ich dann nochmal so eine Schlüsselsituation, saß ich dann in diesem Flugzeug und guckte dann irgendwie aus dem Fenster und unter mir war Dubai in der Nacht und das ist ja alles beleuchtet und das sah so crazy aus. Da habe ich mich dann selber gefragt, scheiße, Alter, was machst du hier eigentlich gerade? Da hatte ich dann doch einige Selbstzweifel, das ging dann aber so die ersten ein, zwei Tage dann da vor Ort ging das dann weg und ich habe es einfach nur noch geliebt.
Ja, krass. Was machst du sonst so irgendwie? Ich meine, du bist langjähriges Community-Mitglied, ich kriege immer mal wieder was von dir mit, irgendwie auch in der großen WoW-Szene-Zeit, irgendwie warst du schon dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Was machst du sonst so außer kochen?
Ja, WoW-Szene war ich nicht dabei, muss ich leider sagen. Okay. Das war mir, wird dir jetzt nicht gefallen, da konnte ich damals überhaupt nichts mit anfangen.
Okay.
Ich bin eigentlich auf dich erst so vor 5, 6 Jahren aufmerksam geworden durch deinen Podcast. Einfach dir zuzuhören und einfach auch so gewisse Schnittstellen festzustellen an Meinungen, die du hast oder auch ganz kontrovers irgendwelche Meinungen, die du hast, die ich dann ein bisschen anders sehe. Und so bin ich irgendwie da bei dir hängen geblieben. So diese ganze Alimania-Geschichte auch, sorry, ist nicht so wirklich meins, dieser Pipi, Kaka, Eierhumor, wie du ihn nennst, das ist nicht so wirklich meins.
Finde ich überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, weil ja irgendwie jeder sagt, erst durch Alimania dazukommen, von daher finde ich das ganz erfrischend. Aber ich hatte das jetzt so im Hinterkopf, dass du, also dich als Person, dich als Koch, du hast ja immer mal Mails geschrieben, wir waren immer im Kontakt und ich kann es einfach zeitlich nicht hundertprozentig einordnen. Ich hätte jetzt schwören können, dass du früher schon dabei warst. Aber okay, ich habe dich unterbrochen, erzähl mal weiter.
Ja, das erste Mal habe ich dich angeschrieben mit einem Rippchenrezept, als du deine veganen Challenge gemacht hast. Das weiß ich noch, da war ich gerade in Indien.
Okay, ich war nämlich ganz, ganz dunkel, ja, da war was.
Ja. Was mache ich sonst privat? Du, wenn du in so einem Land lebst, das absorbiert dich. Also klar, ich zock nach wie vor gerne World of Warcraft. Ich bin da ganz ganz oldschool fast schon. Ich spiele auch nach wie vor noch Hearthstone, was wenn es meine Zeit zulässt. Und ansonsten halt Zeit mit der Familie verbringen, also mit meiner Frau und halt auch rausgehen. Und ansonsten hat so ein Küchenchef-Tag auch 12 Stunden. Von daher sitze ich dann auch gerne mal auf der Couch und gucke Netflix. Also das ist ganz, ganz unspektakulär.
12 Stunden?
Ja, so 12 Stunden ist das meistens.
Liegt das an deiner Position oder ist es generell in der Branche so?
Beides. Also ich denke mal, in Deutschland, die Köche, die rackern auch noch viel länger. Das ist einfach aufgrund von Mangel an Arbeitskräften. Dann ist die Gastronomie auch einen großen Teil selbst schuld dran, dass sie so lange arbeiten und das alles zulassen. Und klar bringt das auch die Position mit sich. Es ist aber irgendwie auch, wenn du halt früh genug da bist, klingt jetzt doof, und als Küchendirektor um 7 Uhr nach Hause gehst oder um 6 Uhr nach Hause gehst, fühlst du dich immer noch, als ob du früh nach Hause gehst. Das ist so ein bisschen die masochistische Ader, die wir haben.
Krass.
Ja, wird aber auch, ist so ein Setup, ist so ein Lifestyle, keine Ahnung. Wenn ich das irgendwelchen Außenstehenden erzähle, die tippen sich auch nur an die Stirn und sagen, du spinnst.
Ja. Du hast gerade gesagt, das Land zehrt dich auf, beziehungsweise nimmt dich ein, oder ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Ich bin ja nun so ein großer USA-Fan und es kriegen immer wieder Leute, die sagen, Krömer, geh doch mal irgendwie nach Asien, guck dir doch mal Japan an, vlog doch da mal eine Woche und so weiter. Was ist denn das Faszinierende an Japan? Oder wie würdest du es einschätzen? Wäre das was für mich? Beziehungsweise würde sich das lohnen, da mal so eine Woche hinzugehen und darüber zu berichten und da zu vloggen? Was meinst du?
Definitiv. Also gerade Japan ist relativ einsteigerfreundlich, wenn du für eine Woche oder für zwei Wochen da bist. Die Leute sind sehr offen, sie sind sehr interessiert, sie sind sehr kommunikativ. Also das passt schon. Die Gaming-Szene ist groß hier, ist natürlich ein bisschen verschlossen für uns, weil ich spreche kein Japanisch und kann auch kein Japanisch lesen. Aber die haben hier noch Spielhallen und Arcadehallen und hier gibt's auch noch Street Fighter 2 Original Super NES Formate als Automaten stehen hier. Das ist, ja, wie soll ich sagen, es ist hier 24/7 ist hier irgendwas los. Also es ist bestimmt interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das was für dich persönlich wäre. Ich denke mal, die USA sind da ein bisschen einfacher accessible, wie sagt man, erreichbar, dass du da eher reinkommst. Hier ist doch alles ein bisschen, musst du alles ein bisschen mehr exploren und sehen, wo du halt die Infos oder die geilen Läden findest. Das ist immer alles so ein bisschen Geheimtipp hier.
Das heißt, du bist auch noch jetzt trotz der Tatsache, dass du schon, wie lange bist du jetzt da? Halbes Jahr hast du gesagt. Wie kommt man da voran? Wenn du sagst, du sprichst kein Japanisch, kommst du da mit Englisch weiter? Beziehungsweise, das klingt ja, als wäre das alles noch so ein bisschen verschlossen vor dir.
Ja, also du kommst mit Englisch weiter, aber ich sag mal, jetzt, es gibt hier, es herrscht ein Platzmangel in der Stadt. Das heißt, da sind auch Restaurants und Kneipen und Places to be irgendwo in irgendwelchen Hochhäusern im vierten, fünften Stock versteckt. So, das musst du halt wissen. Das kannst du von außen nicht sehen. Da siehst du vielleicht mal bling, bling, das ist Bar, aber was ist das jetzt für eine Bar? So, von daher ist es verschlossen. Aber du hast natürlich auch dein Team um dich rum, und wenn du kein absolutes Arschloch bist, dann gehen die auch mal mit dir weg und zeigen dir was. Und es ist 2019, das Internet ist da, Google Maps und so weiter. Also man findet sich schon zurecht. Es ist aber nicht alles, es wird einem nicht alles präsentiert auf dem Silbertablett.
Okay, spannend. Ja, dann würde ich sagen, dann ist Japan demnächst mal dran. Wollte ich schon mal hin. Hast du schon mal ein Erdbeben miterlebt eigentlich?
Hier in Japan noch nicht, aber in Indonesien habe ich mal eins mitgekriegt.
Weil Japan ist ja eigentlich sehr anfällig, ne? Die sind ja auch direkt zwischen diesen zwei Erdplatten, ne?
Ich habe zum Beispiel ein Restaurant bei mir im Hotel, das ist zu seit 2000 und ich glaube 11. Und das haben sie damals aufgrund von Erdbeben zugemacht. Also die Geschichte ist, das war das Erdbeben und die komplette der komplette Tourismus ist natürlich weggebrochen, was natürlich die Hotels sofort affected. Und dann haben sie halt dieses Restaurant zugemacht, um einfach Kosten zu sparen. Und das haben sie halt nie wieder aufgemacht. Das ist so ein Geisterrestaurant, was wir da haben.
Lustig.
Ja, das ist sehr spannend, solche Sachen zu sehen. Mir blutet das Herz, weil, weißt du, du gehst da durch so ein Restaurant und siehst einfach, was du für Möglichkeiten da eigentlich nochmal hättest oder gehabt hast. Aber ich hatte mal live ein Erdbeben in Jakarta in Indonesien miterlebt, wo wir dann auch alle evakuiert worden sind. Unser Büro war im Keller und über uns waren noch Baumaßnahmen. Das war eine Neueröffnung für ein Hotel. Und da hat es halt immer gedonnert und gescheppert und so weiter. Das war eigentlich ganz normal für uns. Und dann, ich war da noch Nummer zwei. Und dann sagte mein Chef auf einmal, was geht denn da draußen los? Und vor unserem Bürofenster liefen schon die Menschenmassen an uns vorbei. Und dann guckten wir gerade so hinter uns an die Wand und haben dann halt wie in so einem schlechten Film den Crack da hochgehen sehen. Und er meinte dann nur, das ist ein Erdbeben. Und ja, was machst du, ne? Normalerweise Erdbeben, bist du trainiert und so weiter, sollst unter den Tisch oder irgendwo unter irgendwelche tragenden Säulen. Nee, wir beiden Knaller sind mit raus, mit in die Menge, mit ins Treppenhaus raus und haben uns dann während des Erdbebens neben das höchste Gebäude von Jakarta gestellt und gehofft, dass uns nichts passiert. Also menschliche Psyche ist dann doch nicht so stark, wie du denkst, wie du dann reagieren möchtest im Notfall. Ist aber nichts passiert. Ich spreche ja noch mit dir.
Ja. Ja, Bela, ansonsten habe ich so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise ich habe gerade darüber nachgedacht, was man so an Vorurteilen über Japan hat. So die zwei klicksten Vorurteile, die ich jetzt hätte, wäre A, vielleicht ist das auch aus einer längst vergangenen Zeit, ja, aber ich würde sagen, dass die Japaner ein bisschen, ich will nicht sagen ausländerfeindlich sind, aber so Gaijin und so habe, hätte ich jetzt im Kopf aus den guten alten Shogun-Filmen, ja. Und das zweite wäre, dass Elektrolyte unglaublich günstig ist. Kannst du beides oder eins davon bestätigen?
Also Rassismus kann ich jetzt so nicht feststellen. Also es gibt sicherlich im Berufsleben gibt es manchmal eine Reserviertheit, aber da ist es letztendlich genauso wie auch in Deutschland oder eigentlich in jeder Sparte. Da musst du dann als Boss irgendwo auch dein Team an die Hand nehmen und lenken und führen und motivieren. Also das sehe ich jetzt nicht als Rassismus. Habe ich jetzt eigentlich so noch nicht erlebt. Es gibt gewiss, natürlich, es gibt kulturelle Unterschiede. Da musst du dich als Ausländer in Anführungsstrich natürlich irgendwo wo anpassen. Habe ich dann aber so auch noch nicht erlebt. Es ist natürlich auch ein Hierarchiegefüge und da sitze ich dann doch ein bisschen höher, dass ich das vielleicht gar nicht mitkriege. Und was die Leute über mich reden, verstehe ich ja zum Glück auch nicht. Elektronik, ja, ist auf der einen Seite groß hier. Sie sind sehr nerdig, sie haben ihre Gadgets, sie haben ihr Spielzeug. Auf der anderen Seite sind sie dann aber auch noch so gefangen in der Vergangenheit, dass viele Sachen, halte ich fest, hier noch mit Telefax laufen.
Hör auf!
Doch, ich habe bei mir im Büro steht ein Telefax, die Angebote von den Händlern, die kommen per Fax rein, die Reservierung fürs Restaurant kommt per Fax rein. Die sind da so ein bisschen gefangen irgendwie zwischen den Welten. Das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. So, wenn ich nochmal so ein typisches japanisches Klischee, was vielleicht jeder von uns mal gehört hat, sind glaube ich auch diese gebrauchten Höschen im Automaten, ja. Die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht bin ich da auch zu alt für und nicht in den richtigen Etablissements, das kann ich dir nicht sagen. Habe ich so noch nicht gesehen. Manga ist halt groß und das geht schon, was sie hier so als Poster haben und so weiter, das geht schon verdammt nah an Porno ran, also das kann man dann auch schon sagen.
Was würdest du sagen, so im Vergleich zu bei uns in Sachen Elektronik? Wie viel billiger ist das in Japan so, wenn du mal irgendwie, du hast ja bestimmt schon mal verglichen, oder?
Ja, also billiger ist jetzt nicht wirklich. Also ich bin Apple Fanboy wie du und Apple hat das so unter seiner Fuchtel. Das kostet genauso viel wie bei uns und woanders gucke ich eigentlich nicht. So PlayStation und solche Geschichten bin ich der Meinung ist vermeintlich günstiger, wo ich mich aber so ein bisschen scheue, da irgendwas zu kaufen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, in Japan haben sie auch einen anderen Strom. Das heißt, die haben hier nicht 220 Volt, die haben hier 110 Volt.
Die haben andere Stecker, ne?
Auch andere Stecker und halt auch eine andere Voltzahl. Ja. Das heißt, der Ventilator, wir haben einen großen Ventilator gehabt, den stöpselt sich hier an. Der läuft zwar, aber der dreht sich nur. Der Ofen heizt nicht, weil einfach die Power dafür fehlt. Und da bin ich immer noch so ein bisschen, scheue ich mich noch irgendwie hier mir endlich mal die Switch zuzulegen, weil ich die dann vielleicht außerhalb Japans niemals mehr benutzen kann. Da muss ich mich nochmal schlau
machen. Ah, okay, das ist ja ätzend.
Das ist richtig ätzend. Also ich musste mir richtig viel Scheiße hier nochmal neu kaufen. So für Sachen wie Waschmaschine,
Kühlschrank und so weiter. Du kannst die Sachen auch nicht einfach irgendwie mit einem Adapter, so wie in den USA, kannst du einfach einen Adapter drauf machen, es geht nicht.
Nee, das geht insofern nicht. Wenn die Belastung dann zu hoch wird, dann rauschen dir diese Adapter durch und die kosten auch ein bisschen Geld. Man muss auch sagen, Japan ist verdammt teuer. Ja, also das Land, die Lebenshaltungskosten sind verdammt nochmal sind die teuer. Also ich sag mal, wenn
ich hatte das nur so in Tokio oder so. Überall? Nee,
es ist also auch Osaka ist jetzt die ich glaube, drittgrößte Stadt. Das ist, glaube ich, wie es auf Land ist, kann ich dir nicht sagen. Ich vergleiche das immer so mit den Bierpreisen. Wenn in Deutschland das Bier 1 Euro kostet, kostet hier der halbe Liter aus der Dose im Supermarkt mal 2 Euro. Ja, also das
Doppelte.
Das Doppelte. Gilt auch für Lebensmittel. Also die haben ja tolles Kobe-Rindfleisch, hat man bestimmt mal gehört.
Also ich ja.
Da sitze ich hier an der Quelle, kostet aber trotzdem immer noch ein Schweinegeld. Also die lassen sich das dann auch schon bezahlen, ihre lokalen Produkte. Man darf auch nicht vergessen, dass Japan die drittgrößte Wirtschaft ist in der Welt. Ne? Ist noch vor Deutschland.
So eine kleine Insel, ne?
Ja gut, wir sind Platz Nummer 4, wir sind auch so ein kleiner Furz auf der Landkarte. Also von daher heißt das ja nicht immer was. Und davor hast du China und die USA. Also wer ist effizienter?
Ja, warte, jetzt hatte ich noch was ganz Spannendes, was ich dich fragen wollte. Ja. Scheiße. Ach so, du hast gerade gesagt, dass so wenig Platz da ist. Das ist ja auch so ein Vorteil, was man von China hat. Wenn man irgendwie bei Galileo irgendwie so einen Bericht sieht, dann sind es immer irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Kisten wohnen, so nach dem Motto, oder in so Mini-Etablissements, wo man gar nicht gehen kann. Du jetzt als Küchenchef in Anführungsstrichen, du hast gesagt, die Wohnung kriegst du noch dazu. Wie viel Platz hast du denn da eigentlich? Oder ihr?
Ja, also eben hast du erstmal China gesagt, ich bin in Japan.
Habe ich gesagt China, echt?
Ja.
Okay.
Entschuldige. Ja. Also ich sag mal, wir haben hier 84 Quadratmeter, es fehlt uns nichts, haben einen kleinen Balkon, da bist du dann schon an dem westlichen Standard. Ich glaube, das Extremste, was du hast, so mit den Leuten, die in Kartons wohnen, das ist so Hongkong. Da gibt's, glaube ich, wirklich noch diese Gitter, wo die halt wirklich einen Quadratmeter drin haben. Also im Prinzip so ein Bett. Aber um nochmal auf dieses Platzproblem einzugehen, was hier in Japan ganz trendy ist, sind diese Capsule Hotels.
Ja.
Das sind halt wirklich, ist nichts weiter als so eine Wabe, wo du reingehen kannst. Da hast du Licht, da hast du eine Matratze. Wenn du Glück hast, ist da wohl noch ein Fernseher drin und dann kannst du zumachen. Und Dusche und Klo ist dann halt auf dem Gang. Kostet dafür aber dann halt auch nur 30 oder 20 Euro die Nacht. Ne? Also es ist schon so für jugendliche Traveler ist das schon ziemlich geil. Ich hätte da keine Lust mehr drauf.
Nee, in unserem Alter möchte man sich das eigentlich mehr antun. Was kostet denn so ein normales Hotel, wenn ich dir jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine Woche nach Japan. Also ist natürlich von bis, ist ja klar, aber keine Ahnung, sowas, so ein 3-Sterne-Hotel, einfach für nur da sein und nur schlafen und sonst den ganzen Tag vloggen oder so. Was hat man da so bei euch?
Also die guten Hotels liegen so bei 250 Euro die Nacht.
Hui.
Du kannst aber auch was finden für 100 Euro die Nacht. Es geht dann auch noch da drunter, aber dann musst du halt dementsprechend immer Abstriche machen. Aber so, ich sag mal, die Standardrate, die du hast, sind so 200 bis 250 Euro. Ja, das wird schon richtig Geld aufgerufen.
Wenn du jetzt mal zurückblickst an die verschiedenen Standorte, die du besucht hast in deinem Leben, auch wenn du natürlich jetzt, das Aktuelle ist ja meist das Schönste, was würdest du denn sagen, war deine schönste Zeit eigentlich und in welchem Land?
Das kannst du so pauschal nicht sagen. Das ist, also wir haben eine super Zeit gehabt in China. Wir waren 4 Jahre in China, in Peking auch direkt. Da gab es eine super Community, auch eine super deutsche Community. Das Hotel, das Setup, das war einfach rund. Da hatten wir viele, viele Freunde, in Anführungsstrichen auch, die mit dem man was gemacht hat. Social Life war halt einfach da. Ist China jetzt ein Traumland zu leben mit Air Pollution und Internetzensur? Das kann man da mal so hingestellt lassen. Ich persönlich fand die Zeit in Indien super spannend, auch gerade beruflich, weil ich die indische Küche super geil finde. Meine Frau hat es einfach gehasst da, weil es keinerlei Respekt gegenüber Frauen gibt.
Ah, okay.
So Indonesien fand ich toll, ist jeden Tag Sonne, tolles Wetter, die Leute sind super lieb. Also du kannst da nicht irgendwie sagen, das war jetzt so der super Favorit. Ich bin immer jemand, der so ein bisschen mit sich selbst hadert und gefangen ist. Ich habe immer ein bisschen Probleme, das Hier und Jetzt zu genießen. Ich bin dann jemand, der dann auch gerne mal so ein bisschen in der Vergangenheit lebt und denkt, ach Mensch, das war da eigentlich viel, viel schöner. das ist aber so mein Setup. Aber wenn, wie soll ich sagen, man muss sich halt immer selber daran erinnern, wo man gerade ist und was man gerade macht. Und für dich ist es eine super spannende Sache, dass da einer in Japan lebt. Für mich ist es mein Alltag. So, da muss man sich manchmal auch einfach selber am Riemen reißen und einfach mal gucken, wo man ist und was man macht und realisieren, was man hier letztendlich auch für ein Privileg hat. So, von daher habe ich eigentlich kein super Favoritenland, wo es jetzt irgendwie am geilsten war. Ich habe so ein paar Positionen, wo ich sage, na, das hättest du mal lieber gelassen, was nicht so toll war. Also da bin ich dann eher so auf der negativen Seite.
Ja, was war denn nicht so toll?
Also ich war zwischenzeitlich meine erste Küchendirektorstelle, war in der Slowakei und das war halt echt ein Downer.
Wie lange hast du es ausgehalten?
1,5 Jahre war ich da.
Okay.
Also wir haben war eine neue Eröffnung, die Mentalität der Menschen und die Stadt selber, Bratislava, war einfach nicht bereit für ein 5-Sterne-Plus-Hotel und wenn du halt kein Business hast, dann ist es halt so eine Spirale, die nach unten geht und ja, und wenn du einmal, ich sag mal, wenn du Asien erlebt hast und Asien magst, dann willst du irgendwie auch immer wieder zurück. Das ist meine Erfahrung.
Was ist das Faszinierende daran irgendwie? Du schwärmst du davon? Ich war noch nie da, muss man fairerweise sagen.
Ich weiß nicht, vielleicht fängt das einfach damit an, dass es alles halt anders ist. Die Leute sehen anders aus, das Essen ist anders, die Gerüche sind anders. Viele Sachen, jetzt nehmen wir mal Japan aus, ist auch in mehr easy Lifestyle. Alles ist möglich, du kannst dir alles leisten. Es ist so, ja, weiß nicht, es ist halt auch der Lifestyle, der Asien dann ausmacht, wo jetzt Japan so ein bisschen raussticht, weil du kannst eigentlich Japan, du kannst viele Querverweise auch zu Deutschland sehen, was so das mentale Setup und Regeln und Bürokratie und so weiter angeht. Also ich denke mal, dass ich hier nicht, also 5 Jahre werde ich hier nicht bleiben.
Das kannst du jetzt schon sagen.
Das kann ich jetzt schon sagen, so aus dem Bauch raus. Meine Frau liebt das, sie lernt auch Japanisch richtig intensiv in der Schule und so weiter. Die findet das toll, aber ich glaube nicht, dass ich hier... Sag niemals nie, so. Das ist jetzt mal so ein Bauchgefühl.
Und woran liegt das, wenn du sagst, das kommt der deutschen Mentalität nahe? Warum hast du keinen Bock darauf langfristig? Eben deshalb, oder...
Eben deshalb und weil du hast auch hier halt die Jahreszeiten und mir geht kaltes Wetter geht mir furchtbar gegen Strich so und ich weiß nicht, T-Shirt, kurze Hose das ganze Jahr über, das hätte ich schon mal gerne.
Ja, kann ich verstehen, hätte ich auch gerne.
Sicherlich ist es auch so, dass hier die Kosten ein bisschen höher sind. Das schlägt sich natürlich auch auf die Gehälter von deinem Personal aus. Wo ich in Indonesien einfach mal auf 250 Köche zurückgreifen kann, kann ich hier auf 100 Köche zurückgreifen. Dann greifen Dinge wie, dass du dir vorgefertigte Produkte von den Händlern dazu kaufen musst. Ich sag jetzt mal nicht irgendwelche Instant-Suppen oder sonst irgendwas, aber es fängt halt damit an, du kannst dir halt den Lachs im Ganzen kaufen oder den Lachs schon im Filet kaufen. Ich bin gelernter Koch, ich bin gelernter Küchenmeister. Ich hab's halt lieber, dass ich bei mir im Haus das Tier selber filetiere und den Rest weiterverarbeite, als dass ich hier Sachen zukaufe und letztendlich irgendwo mehr zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Einkäufer mutiere. Das ist so ein bisschen auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Deutschland, lass mal gut sein, ich guck mir auch mal Asien an, dass du halt einfach mehr from the scratch machst.
Aha. Okay, spannend. Ich wollte dich gerade fragen, wo wir gerade dabei waren. Habe ich gesagt, vermisst du denn nicht irgendwie Deutschland? Vermisst du denn nicht irgendwie einfach mal irgendwie eine Bratwurst reinzupfeifen? Oder ich höre an deinem Akzent, dass du aus dem Ruhrpott kommst. Was weiß ich, dir mal irgendwie deinen Lieblingsfußballverein anzugucken. Also die ganze, in Anführungsstrichen, deutsche Kultur, geht die nicht zumindest ein bisschen ab?
Jetzt Ruhrpott ist, ich habe dir vorhin gesagt, ich komme aus Hamburg.
Echt?
Ja.
Echt? Ja, jetzt wo du sagst, erinnert mich auch daran, dass du gesagt hast, Hamburg ist zwar meine Heimatstadt, aber du sprichst schon ein bisschen Ruhrpott-Akzent, findest du nicht?
Vielleicht ist das meine Erkältung, du.
Ja. Keine Ahnung. Ich hätte Geld darauf gewählt, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst. Krass.
Nee, aus Hamburg.
Du bist ein Hamburger Jung, oder was?
Richtiger Hamburger Jung, ja.
Krass. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber gut, dann, was weiß ich, fehlt dir nicht Hamburg. Hamburg ist auch eine tolle Stadt.
Natürlich fehlt mir Hamburg. Aber auch da, es ist so, du sagst Bratwurst, fehlt dir nicht die Bratwurst? Du, ich bin Koch, ich kann meine Bratwurst selber machen. Mache ich hier auch. Ich sag mal, 2019, Internet, alles ist da. Du kannst mit VPN, kann ich Sky live Fußball gucken, sicherlich zu einer anderen Zeit. Also jetzt richtig de facto außer Familie vermisse ich da eigentlich nicht wirklich viel, weil eigentlich kriegst du alles, eigentlich kannst du alles bekommen. Das Einzige, was halt wirklich ist, ist die Familie und Freunde und so weiter. Und klar, das Gefühl, zu Hause zu sein. Aber wir fliegen auch einmal im Jahr nach Hause, von daher. Das passt eigentlich alles. So richtig Heimweh. Klar hast du manchmal Heimweh, logisch. Ganz normal. Aber nö, das Positive überwiegt eigentlich. Ruhrpott.
Ich hätte ganz ehrlich, ich hätte drauf schwören können. Ich hätte gerade schon. Du hast einige Betonungen drauf oder ne, so einen Akzent, wo ich gedacht habe, Dialekt, muss man ja sagen, der kommt ganz sicher aus dem Ruhrgebiet. Egal. Ja, also die Erkenntnis, die ich heute gewonnen habe, ist, dass ich dich nicht als Fremdführer in Japan einbauen kann, weil du 12 Stunden pro Tag arbeitest. Und die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ich dich nicht anschnorren kann, um mir irgendwie das neueste Objektiv, was ich brauche, zu schicken, weil Japan nicht sehr viel billiger ist als bei uns.
Ja, also du kannst mir gerne mal das Modell schicken, was dich da interessiert, dann kann ich da mal gucken. Das
mache ich. Weil da. Ich weiß, dass wir auch Community, wir haben überall Community-Mitglieder sitzen, so gefühlt in allen Ländern. Und einer ist in Thailand irgendwie und dann hat er mal gesagt, hier Krömer, schick mal rüber und dann war das irgendwie 100, 200 Euro billiger. Finde ich spannend.
Ja, Schick mal rüber, kann ich definitiv mal gucken. Oder du kannst auch mal auf Amazon Japan gehen, da gibt es eine englische Option und wenn dir da irgendwas gefällt, dann gib mir den Link, dann bestelle ich dir das und dann bringe ich dir das nächste Mal mit.
Das ist ja ein Traum, das ist ja ein Träumchen, alles klar, mach ich. Guck ich mal, würde mich also einfach nur interessieren, weil ich habe mal gedacht, das ist vielleicht auch so ein dämliches Vorurteil, dass gerade in Asien irgendwie Elektronik einfach so viel, super viel billiger ist. Und du, Aska, sagst, du zockst nur WoW aktuell, wenn du schon in so einem Gaming- oder Computer- oder Technikland bist, zockst du nur WoW, sonst nix?
Ja, und auch nicht wirklich. Also meistens spiele ich Hearthstone oder auf dem Handy Plants vs. Zombie 2 seit 5 Jahren oder so. Das ist wird immer weniger. So,
keine also, Zeit.
Keine Zeit und es hypt mich auch nichts mehr. Also wenn früher irgendwas dich so gefesselt hat für Stunden, das lässt dann vielleicht mit dem Alter irgendwann nach, höre ich auch bei dir immer wieder.
Ja, stimmt schon.
So,
stimmt
dass, schon. Da sich irgendwie auch auf so ein Spiel einzulassen. Also ich sehe regelmäßig irgendwelche Teaser für irgendwelche Computerspiele, dann gucke ich mir das an und dann ist da irgendwie so eine Barriere, sich da wirklich drauf einzulassen und sich fallen zu lassen. Die Spiele sind vielleicht toll, aber ich gebe dem dann meistens keine Chance mehr. Und wenn ich mal so ein bisschen daddeln will, dann, keine Ahnung, kannst du auch mal durch Azeroth latschen, sag ich mal. Ich habe meinen Account seit Anfang an und den auch nie gekündigt. Also das war eine Zeit lang, war das teuerste Chatprogramm, was ich hatte, weil in Indonesien hatte ich eine Latenz von über 1000. Aber das läuft eigentlich seitdem, läuft das durch.
Lustig. Ja gut, lieber Bela, das war ganz spannend. Ich finde das ja immer interessant, so Leute, die so ein Fernweh haben oder so Weltenbummler sind, weil das bei mir überhaupt nicht vorhanden ist eigentlich. Und ja, ich finde es auch krass, dass du das so durchziehst und quasi von einem Land ins andere tingelst. Ich bin mal gespannt, irgendwie lassen wir mal wieder was von dir hören. Ich bin gespannt irgendwie, ob du irgendwann nach Deutschland zurückkommst und hier dein Haus beziehst, was hier auf dich wartet.
Ich auch, du.
Ja,
ich
auch. Du auch, alles gespannt. Klar. Und dann danke ich dir dafür, dass du, ich meine, so früh aufstehen sagst, du machst dir immer, aber ich danke dir, dass du dir so früh Zeit genommen hast. Wünsche dir einen schönen, entspannten Arbeitstag und hoffe, wie gesagt, dass ich mal wieder was von dir höre.
Auf jeden Fall, mein Lieber.
Okay, dann mach's gut und danke, dass du heute hier dabei warst.
Gerne, reinhauen.
Ciao, ciao. Ciao. So, ihr Lieben, es ist Sonntag. Krömer ist wieder da und Krömer ist sehr viel fitter als gestern Nacht noch, natürlich. Ja, puh. Der Podcast ist ein bisschen später, als ihr es gewohnt seid. Also denke ich zumindest, eigentlich kommt er ein bisschen früher. Ich habe es, glaube ich, gestern gesagt. Ein freundliches Pärchen war da, es war alles ganz spannend. Die haben ihren Sohn mitgebracht, es war ganz toll. Also ich hatte einen ganz tollen Sonntag, auch wenn das Wetter wieder scheiße ist. Stevino Podcast Bullshit Bingo. Wetter ist scheiße. Habe ich damit auch abgehakt. Ja, ihr Lieben. Ansonsten gerade HSV bei St. Pauli 4-0 gewonnen. Kotzt mich natürlich richtig an, bin ich ganz ehrlich. Dadurch sieht es jetzt nach einem Durchmarsch vom HSV in Köln aus. Wobei, ja, ist noch nichts verloren. Wir reden immer vom HSV und ja, wenn wir eins gelernt haben, dann, dass die das schon irgendwie immer schaffen, sich selbst zu. Es ist sich selbst schwer zu machen, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten werde am Freitag, deshalb wurde ja auch die Sendung auf Samstag verschoben, gegen Schalke. Ja, habe ich da vorhin eigentlich schon drüber gesprochen? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe es auf meiner Liste nicht abgehakt. Habe ich das? Oder war das am Freitag im Stream? Nee, gestern im Stream, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ey, ganz ehrlich, ich verliere echt den Überblick bei den tausend Sachen, die ich hier mache im Das Network. Mal ganz kurz, einfach nur zur Bundesliga. Werder mit einem glücklichen Sieg. 4-2 klingt sehr viel mehr, als es am Ende war. Die ersten zwei Tore von Werder quasi irregulär. Das 1-0 ist ein ähnliches Tor wie das, was wir vor einer Woche in Wolfsburg bekommen haben. Pizarro steht im Abseits, aber im passiven Abseits, wird dann aktiv, ja, versucht nämlich zum Ball zu gehen und eigentlich muss man das abpfeifen, da wird nämlich aus passivem aktives Abseits. Das war genauso wie letzte Woche in Wolfsburg, scheinbar irgendwie wird da die Regel neu definiert, keine Ahnung. Da war es nämlich so, irgendwie da gehen vier Leute oder drei Leute, die im Abseits stehen, zum Ball und der im passiven Abseits steht, kriegt den Ball und köpft ihn rein, darf niemals zählen, weil natürlich die anderen drei den Torwart auch behindern. Beide Tore irregulär, beide Tore hätten nicht zählen dürfen. Beim 2-1 für Werder, ein Elfmeter, wo ich 37 Zeitungen jetzt schon gesehen habe und ich nicht finde, wo da einfach nicht sehe, wo da ein Foul stattfindet. Also, ich habe kurz vor dem Spiel Leo seinen Werder-Strampler angezogen, Hibbelmors, und habe quasi ihn als Glücksbringer wieder aktiviert und die Leo-Serie hält an. Seit Leo auf der Welt ist, hat Werder nicht verloren. Ja, und also am Freitag jetzt gegen Schalke hatten sie mehr Glück als Verstand. Schalke war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, kann höher führen, das 1-1 viel mehr oder weniger aus dem Nichts, weil die erste Halbtorchance, war auch sehr viel Glück dabei, dass sie überhaupt reingegangen ist. Von daher sehr, sehr glücklicher Sieg. Am Ende musste halt Schalke dann aufmachen und Werder gekontert. Sie kamen mal dran auf 3-2, da habe ich schon wieder gezittert und irgendwie, ja, es ist ja Werder, die fangen sich jetzt irgendwie noch den Ausgleich. Hätte auch irgendwie zum Bild gepasst, aber irgendwie haben sie über die Zeit gemogelt und das 4-2 gemacht. Naja. Ich trinke nebenbei noch eine leckere Suppe. Ja, also, wie gesagt, es klingt sehr viel besser, als es war. Ich sag mal, das Schalke der Vorsaison hätte irgendwie in Bremen gewonnen, das Spiel, bin ich mir sicher. Aber, ich sag mal so, der letzte Satz in Sachen Schalke gegen Werder ist noch nicht gesprochen, weil, ich weiß gar nicht, im April, glaube ich, oder ist es März? Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Ist DFB-Pokal, Viertelfinale. Und da spielen wir wieder auf Schalke. In der Bundesliga haben wir da 2-0 gewonnen. Wenn Schalke immer noch mit Tedesco rumeiert als Trainer, dann glaube ich, ist die Chance gut, dass wir da weiterkommen. Mit dem neuen Trainer könnte es dann sehr viel enger werden. Also von daher hat Schalke noch eine Chance, die Saison zu rechnen. Wir haben jetzt beide Spiele gestellt. Wir haben, glaube ich, die letzten drei Spiele gegen Schalke gewonnen. Das gab es ewig nicht. Aber ja, es ist, wie es ist. Was soll's. Ansonsten Bundesliga spannend. Sehr schön, soll bitte so bleiben. Bayern mit einem lockeren 6-0 gegen Wolfsburg, die, glaube ich, Fünfter waren vor dem Spieltag. Dortmund lange 1-1. Wir sind da lange 0-0. Dann erlöste Reus den BVB mit dem 1-0 fast im Gegenzug. Oder sagen wir mal, fast im Gegenzug ist ja Quatsch. Aber 10 Minuten später Ausgleich. Und dann zum Glück dann kurz vor Schluss noch zwei Tore für den BVB. Eins durch Alcacer. Ich kann immer wieder aussprechen. Alpaka, ja, er ist einfach ein Alpaka. Und Pulisic hat das 3-1 gemacht. Von daher, ich war sehr erleichtert. Bayern ist jetzt zwar Erster, weil sie bessere Torverhältnisse haben, aber wenigstens bleibt es spannend. Und ja, ich befürchte, dass Bayern den Durchmarsch machen wird und wieder deutscher Meister werden wird. Aber solange es spannend ist, ist es ja schön. Und ich würde es dem BVB wünschen, ich kann es immer wieder sagen. Und ansonsten, es wäre aber wieder einstellig, weil Hertha verloren hat. Und es sind nur 3 Punkte bis zum Platz 7 und der wird ja wahrscheinlich reichen, weil wahrscheinlich Bayern München Pokalsieger wird. Von daher, naja, schauen wir mal, wie das am Ende wird. Ja, Maxi Eggestein ist jetzt schon bei BVB im Gespräch. In den letzten Jahren irgendwie holt immer der BVB alle unsere Leistungsträger. Also langsam reicht es auch mal lieber lieber Borussen, finde ich jetzt langsam scheiße. Ne? Letzte Saison den großartigen Dänen, dessen Namen mir gerade natürlich mit meiner Wortführungsschwäche Bullshit-Bingo mal wieder nicht einfällt. Ich habe ihn vergessen. Ne? Aus dem Verein, aus dem Sinn. Maxi Eggestein verstehe ich natürlich keinen Spaß. 30 Millionen soll der kosten. Wäre natürlich eine Riesensumme, aber ja, ich würde lieber den Spieler behalten. Maxi Eggestein, Anfang 20, kommender deutscher Nationalspieler, spielt wirklich eine gute Saison. Aber ist auch so ein bisschen die Krankheit des Fußballs. Irgendwie, da reicht es schon. Maxi Eggestein hat vor allem in der Hinrunde wirklich einige Hänger. Der hat nur eine halbe Hinrunde gut gespielt. Und jetzt spielt er auch ordentlich, aber jetzt auch nicht Weltklasse. Und das reicht heutzutage, um sofort von Top-Club verpflichtet zu werden. Das finde ich auch ein bisschen bedenklich. Ich würde ja sagen, lass ihn noch mal ein, zwei Jahre in Bremen spielen, damit er sich noch ein bisschen entwickelt. Anstatt bei dem BVB und dieser wirklich großen Konkurrenz. Ich meine, da auf der 6, Delaney heißt er übrigens, fällt mir gerade ein. Auf der 6 beim BVB hast du so viel Konkurrenz, unter anderem halt Thomas Delaney, Witzel und wie sie alle heißen. Ne? Warum jetzt schon zum BVB wechseln? Ja, dann labert er rum und sagt, ja, ich traue mir jetzt schon zu. Ja, Gratulation, dass du das zutraust. Ich denke, Fiete Arp traut sich Bayern München auch zu und mal gucken, wie das ausgeht. Also ich finde, dass auch heutzutage die jungen Fußballer ganz schlecht beraten werden, dass es nur noch darum geht, ja, je mehr Transfers, desto besser, weil die Spielerberater verdienen natürlich eine Menge daran mit. Von daher, gut, noch ist es nicht über die Bühne, es gibt nur Gerüchte. Wie gesagt, von den 30 Millionen, die wir für ihn kriegen würden, könnte man natürlich auch den einen oder anderen kaufen, aber im Prinzip wäre es halt wirklich schade. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so schlecht ist, aus Werder Sicht, dass man jetzt noch nicht international spielt und irgendwie um Platz 10 rumkrebt, jetzt mal, glaube ich, 9. Weil vielleicht dann nicht die ganze Mannschaft weggekauft wird. Irgendwie, wir haben wirklich ein paar Granaten irgendwie von Klaassen über Pavlenka, der wieder großartig gehalten hat. Nur dem hatten wir in der ersten Halbzeit am Freitag zu verdanken, dass es nur 0-1 steht. Der hat ein paar wirklich krasse Dinger gehalten. Kruse, Klaassen, wie gesagt, Eggestein, Rashica, der Blindfisch irgendwie, der in der ersten Hinrunde wirklich, also in der Hinrunde wirklich katastrophal gespielt hat, wird auch immer besser. Von daher, na, mal gucken, was wir da am Ende der Saison wieder für Blut lassen müssen. Müssen wir mal gucken. Ja, ansonsten, ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Werder das in der Liga nicht schaffen wird, weil man immer noch zu unkonstant ist. Wie gesagt, gegen Schalke hat man sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Nächste Woche spielen wir in Leverkusen. Die sind ja ganz gut drauf. Gegen Leverkusen haben wir letztes Spiel noch nicht gut ausgesehen. Da könnte es dann die erste Niederlage geben in der Rückrunde. Da muss ich mal Leo versuchen, da irgendwie heiß zu machen. Dann spielen wir, glaube ich, gegen Mainz zu Hause. So. Wie immer, wir werden es sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Werder, ja, ich wollte gerade sagen, im Pokal bessere Chancen hat, aber nicht nur, dass man in Schalke gewinnen muss, muss auch noch ein Halbfinale spielen und dann im Finale Platz 2 reicht nicht mehr, ne, sondern dann kommt der 7. weiter. Muss irgendwie noch an Bayern München vorbeikommen, ne. Also von daher ist die Chance wahrscheinlich kleiner im DFB-Pokal, sehr viel kleiner. Und Platz 7 ist jetzt, ja, gut, da sind einige, die darum kämpfen, ne, und vielleicht auch, wo man sagt, die sind vielleicht besser als Werder, ich weiß es nicht. So, genug Fußball, ihr Lieben. Es geht dann natürlich noch um die Löw-Sache, aber das machen wir mal in der Blog-Woche. Normalerweise würde jetzt der Blog-Antrag der Woche kommen. Ich habe was anderes dieses Mal. Ich bin einfach mal ein bisschen kreativ und anpassungsfähig und so weiter und habe mir mal was Neues ausgedacht, weil gestern hat jemand einen Comment geschrieben bei mir auf dem Blog, wo ich so gelacht habe, ich will jetzt nicht wieder sagen, ich habe Tränen gelacht, soweit war es dann doch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall so gelacht, dass ich, so mein Humor. Es geht um den Blogantrag Herr der Ringe, dreht sich die Amazon-Serie um den Fall von Numenor. Ja, und der User Wack This, weil seine F-Taste kaputt ist angeblich, Wack This, der schreibt immer so lustige Comments. Und gestern schrieb er in diesem Blogantrag, wie gesagt, es geht um die Herr der Ringe-Serie, schrieb er, könnte geil werden, so wie ich, nachdem ich Axel Voss' Mutter gestern besucht habe. Ich wiederhole, es geht um die Herr-der-Ringe-Serie und er schreibt, könnte geil werden, so wie ich, nachdem ich Axel Voss' Mutter gestern besucht habe. Das ist sowas von meinem Humor, das ist zwar total Gosse, aber ich habe lauthals gelacht, ich finde es großartig. Völlig am Thema vorbei, aber so stumpf, dass es schon wieder lustig ist. Sehr gut, lieber Waxis, ich lache mal sehr über deine Kommentare und ich bin mir nicht sicher, ob deine F-Taste wirklich kaputt ist. Meine Lieben, wir kommen zur Blog-Woche. Und Captain Marvel war irgendwie ein dickes Ding in den letzten Tagen. Ich halte mich da so ein bisschen raus, weil ich den Film nicht gesehen habe und auch echt gar keine Lust verspüre, ihn zu sehen. Weil ich einfach so ein bisschen ermüdet bin in Sachen Marvel-Film. Und ich fand auch Deadpool 2 nicht so geil, wie er gemacht wurde, muss ich ehrlich sagen. Verstehe den Hype um den Film auch nicht. Ich fand 1 schon auch nicht so geil, wie er gemacht wurde. Aber Infinity Wars fand ich halt super geil. Und ich will mir so den zweiten Teil nicht so richtig kaputt machen. Und ja, es gehört dazu, MCU, und dann muss man gucken, wer ist denn Captain Marvel überhaupt, wo kommt der her und warum ist er so stark? Ich habe bisher von Leuten, die ihn geguckt haben, aus meinem näheren Umfeld, nichts Gutes gehört. Maris zum Beispiel fand ihn ganz gut, schreibt in die Comments. Also ja, die Stimmen sind nicht nur negativ. Irgendwie, dann hat der Good Old Kinky mir einen Blogantrag geschrieben und guckt sich mal so die Wertung auf Rotten Tomatoes an. Das ist so eine Filmkritikerseite, eine amerikanische. Und da fällt auf, dass in letzter Zeit die Meinung der Kritiker und die Meinung der Audience massiv auseinandergehen irgendwie. Und ich war immer da, gerade weil es zum Beispiel sich um Star Wars 8 auch dreht, der ja von den Kritikern sehr gelobt wurde und den ich relativ scheiße fand. Und da auch nicht allein war, habe ich es immer so im Hinterkopf so, ja, ich orientiere mich vielleicht mehr an der Audience-Meinung als irgendwie an den Kritikern, weil in diesem Fall passt es halt. Und beim Fall Ghostbusters, dieses Frauen-Remake, was eine totale Katastrophe war, passt es halt auch. Bei Discovery zum Beispiel ist immer subjektiv, ne? Je nachdem nach der eigenen Meinung und dem eigenen Empfinden und dem eigenen Geschmack vor allem. Star Trek Discovery fand ich zum Beispiel echt geil. Auch da ist diese Diskrepanz zu sehen. Von daher, naja, auf jeden Fall hat Kinky das unter die Lupe genommen. Ganz spannend fand ich die Reaktion von euch, weil viele Videos und Artikel und Kommentare dagelassen haben von wegen, dass gerade diese extremen Fans, wie zum Beispiel bei Star Wars oder bei Star Trek, halt, wenn sie irgendwas richtig scheiße finden, halt irgendwie diese Bewertungen fluten mit Bots und so. War mir in dieser Form auch noch nicht bewusst. Das ist halt echt scheiße. Wen soll man mittlerweile glauben, ne? Also, was? Ja, also klar, im Zweifel immer sich einen eigenen Eindruck verschaffen, ist natürlich richtig. Aber, naja, bei den vielen Filmen, die es gibt, hätte man schon eine neutrale Vorauswahl. Ne? Also wirklich beim Kritiker seines Vertrauens vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich werde den Captain Marvel nicht angucken. Aber von daher, ihr Lieben, der eine oder andere Spruch kam in den Comments auch und ich wurde angegriffen. Ja, wie kann man denn mitreden, wenn man den Film nicht gesehen hat, teilweise? Natürlich war damit auch Kinky gemeint. Ich habe mich da auch so ein bisschen angesprochen gefühlt. Ich werde mich da nicht äußern, weil ich kenne den Film nicht. Und von daher werde ich auch nicht sagen, er ist scheiße oder er ist gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann nur sagen, dass in meinem näheren Umfeld ihn alle scheiße fanden. Aber wie gesagt, Maris fand ihn gut. Aber Maris fand auch Deadpool 2 gut, den ich wirklich richtig scheiße fand. Von daher, ja, über Geschmack lässt sich nicht streiten, keine Ahnung. Kinky bringt auch mal gerne die politische Agenda mit rein. Das heißt, den Zeitgeist in Bezug auf Social Justice Warrior und was heutzutage in einem Hollywood-Film drin sein muss, triggert mich ja auch immer manchmal irgendwie, was da keine Ahnung, ich will das jetzt gar nicht wieder ausbreiten, dann wird wieder geflammt in den Comments irgendwie. Die Social Justice Warriors sind immer ein bisschen so empfindlich, mir auch egal irgendwie, ich habe da meine Meinung zu, die dürfte allgemein bekannt sein, Paul, da brauche ich das nicht wieder thematisieren. Ich freue mich auf Endgame? Den zweiten, oder den nächsten Avengers, sagen wir mal so, also die Fortsetzung zu Infinity Wars. Und ja, habt ihr auch Bock drauf. Ja, das dazu, meine Lieben. War ein großes Thema, komischerweise, hätte ich auch gar nicht gedacht. Naja, Artifact, ihr Lieben. Ja, Artifact. Auch da natürlich wieder alle Vorausseher, die von Anfang an gemerkt haben, wussten vorher, dass es ein Flop wird und so weiter. Die ganzen Captain Hindsights da draußen. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Flop wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut und habe auch gedacht, ja, es ist Valve, es muss gut sein. Und Hearthstone stagniert seit Jahren, von daher braucht ihr auch Konkurrenz. Und ab dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal gespielt habe, irgendwie, habe ich mir ja sehr gewünscht, dass es gut wird und war wirklich maßlos enttäuscht. Ich habe dann irgendwie meine Enttäuschung versucht, ein bisschen einzudämmen, weil es viele von euch gezockt haben, auch in der Community begeistert davon waren. So langjährige Community-Mitglieder wie der Kaso oder der Raven haben es ja mega gehypt und so. Und ich, ja, man sieht es auch in meinem Video und so und auch in meinen Streams habe ich mal gesagt, dass es nicht, ich habe auch, glaube ich, eine große Kolumne drüber geschrieben, dass es einfach nicht meins ist und dass ich auch nicht glaube, dass es für die breite Masse interessant ist. Auch da wurde ich teilweise heftig angegangen und geflamed. Und ich will jetzt nicht wieder mit dem Satz rauskommen, am Ende hatte Krömer wieder recht, weil ich habe ja vorher eigentlich damit gerechnet, dass es ein Kracher wird, eben wegen Valve. Von daher lag ich in diesem Fall zumindest in Bezug auf meine Langzeitprognose ziemlich falsch. Fakt ist aber, dass das Spiel unglaublich gegen die Wand gefahren wurde von Valve. Das Spiel ist zu langsam, es gibt keine langzeitmotivierenden Modi, es gibt keine Ladder, es sind auch keine Patches gekommen, um das irgendwie zu reparieren. Jetzt liest man irgendwie, dass das Team weiter schrumpft und 13 Mitarbeiter rausgeschmissen wurden. Und dann ist da so ein Interview mit so einem, ich glaube, Game Designer, ich weiß gar nicht, Lead Designer, auf jeden Fall ein Game Designer, wie heißt der, ein ganz bekannter Mann, Richard Garfield, der sagt irgendwie, er schätzt die Zukunft des Spiels optimistisch ein. Da muss ich mich ja kaputt lachen. Ne? Also es ist jetzt schon voll gegen die Wand gefahren. Jetzt schmeißt man 13 Vollzeitmitarbeiter raus. Ja, die Zukunftsaussichten für Artifacts sind absolut rosig. Also das hat man verhauen. Krass, dass sogar Valve irgendwie mit den Möglichkeiten und so ein Spiel dermaßen gegen die Wand fährt. Und es ist auch einfach wirklich scheiße. Es tut mir leid, bei allem Respekt. Es ist einfach scheiße aus meiner Sicht. Ja, Herr der Ringe, ihr Lieben. Die Herr der Ringe-Serie nimmt so langsam Formen an. Da wurde jetzt von Amazon so ein bisschen gespoilert irgendwie, dass es thematisch um das zweite Zeitalter geht. Ich bin jetzt auch kein Herr der Ringe-Experte. Ich habe das Silmarillion nie gelesen, weil ich es einfach mega trocken und langweilig fand. Ich kann mich noch an die Herr der Ringe-Bücher erinnern. Selbst die fand ich sehr, sehr trocken. Aber umso begeistert war ich von den Filmen. Und ja, also ich kenn mich jetzt nicht bombastisch gut in der Lore aus von Herr der Ringe, aber ich habe jetzt mich ein bisschen durch die Blog-Anträge ein bisschen reingelesen. Und es geht in diesem zweiten Zeitalter vor allem um die Insel Numenor. Wie gesagt, im Silmarillion hat Tolkien auch davon berichtet. Es geht darum, dass Sauron quasi Macht übernimmt, beziehungsweise so viel an Macht hinzugewinnt. Ich lese mal vor, er korrumpiert die Bewohner der Insel, die sich gegen die gottgleichen Valar stellten und besiegelten so ihren eigenen Untergang. Ja? Ne? Also es geht um den Untergang dieser Insel und, wie ich heute gelesen habe, das wird noch ausgeweitet, um die Erstarkung des mächtigen dunklen Lord Sauron, habe ich ja gerade schon gesagt, und um die Herstellung der Ringe der Macht. Das ist das, was man so am Anfang von Herr der Ringe sieht, wo so die Vorgeschichte kurz zusammengefasst wird. Also es könnte wirklich super interessant werden, die Serie. Wird natürlich noch dauern. Ich glaube, vor 2020 braucht man da überhaupt nicht mit rechnen. Vielleicht sogar später. Aber ja, gut, in einem Monat beginnt die letzte Staffel von Game of Thrones. Und dann gibt's ein großes Loch in unsere aller Herzen. Und da brauchen wir neues Futter mit einer neuen Blockbuster-Serie im Fantasy-Bereich. Und vielleicht wird es die Herr-der-Ringe-Reihe. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Witcher-Reihe. Wobei ich ja ehrlich gesagt, ach mein, so gut die ganzen Netflix-Serien immer sind, sie sind immer so schnell vorbei. Ich weiß nicht, ob euch das auch so nervt. Ich habe ja schon mal in einer Kolumne drüber geschrieben. Wir haben jetzt gerade eine neue Serie angefangen, die wir ganz gut fanden. Und die hat dann 8 Folgen und ist dann vorbei irgendwie. Ich habe das Gefühl, das wird immer kürzer. Normal waren so bei Netflix immer so 12 Folgen. Irgendwann ist es dann auf 10 runtergegangen. Jetzt haben die ersten Serien nur 8 Folgen. Es wird immer kürzer. Irgendwann hast du eine Serie mit 3 Folgen. Also ich finde es, weiß ich auch nicht. Ich rede mich da jedes Mal wieder drüber auf, aber irgendwie geht es auch so schnell vorbei. Man hat immer das Gefühl, dass früher Serien, wie zum Beispiel Supernatural, die immer 20 Folgen gehen, auch heute noch, auch immer sehr viele Lückenfüller-Folgen hatten. Das mag man nicht immer mögen, aber man hat halt mehr davon, man kann sich mehr darauf freuen. Das ist einmal eine Folge, die nicht so relevant für die Handlung ist, aber man hat halt länger was davon. Und bei Supernatural ist es so, keine Ahnung, es sind immer so 1-2 Folgen irgendwie, wie die Winchesters irgendwelche Dämonen jagen und dann eine Folge, die irgendwie für die Handlung relevant ist. Und so auf Netflix ist so der Trend, dass man diese Filler-Folgen einfach komplett weglässt und einfach sich nur um die Main-Handlung kümmert, was ich mal so ein bisschen schade finde. Ist nur meine Meinung. Da seht einige von euch anders. Ich weiß, dass das Feedback damals in der Kolumne ähnlich war. Ich finde es immer schade irgendwie. Also immer wenn es eine geile Serie gibt auf Netflix, die man neu entdeckt hat. Wie hieß die nochmal? Dirty John oder so? Irgendwie so. Fand ich recht gut. Aber du findest sie gerade geil und ist schon wieder vorbei. Es geht so schnell. 8 Folgen. Naja. Nur am Wein, der Krömer. Ansonsten gab es ein neues Spiel auf Steam, was ich schon Tage vorher immer in irgendwelchen Gaming-Seiten gelesen habe, wo es wirklich ein Shitstorm durchs Netz ging, weil Leute nicht verstanden haben, wie das veröffentlicht werden kann auf Steam. Rape Day heißt das. Wenn ihr mal ein bisschen skurrile Scheiße sehen wollt, dann googelt das mal und guckt euch mal ein paar Screenshots davon an. Das ist wirklich harter Tobak. Geht darum, irgendwie, dass Zombie-Apokalypse ausgebrochen bist und du rennst da rum mit deinem Charakter und kannst halt Frauen vergewaltigen. Ne? Schön mit, kannst du auch noch genau eine Entscheidung treffen, wen du vergewaltigen willst und wie. Und ja, nachdem dieser Shitstorm dann losging, hat dann Steam auch irgendwann mal reagiert und das quasi nicht freigegeben. Ja, viele haben sich darüber aufgeregt, dass es nicht von alleine passiert ist und nicht viel früher. Aber es gab auch eine Menge Leute bei uns in den Comments, die gesagt haben, ja, aber Spiele sind auch mal Kunst und wo ziehst du die Linie? Was ist denn bei GTA? Da kannst du auch Frauen irgendwie Prostituierte umbringen und töten. Wo ist denn die Linie? Wo ziehst du denn die Linie? Ne? Ist natürlich auch nicht ganz falsch, aber mal ganz ehrlich, Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Ein Spiel, wo es darum geht, explizit, was Rape Day heißt und wo es explizit darum geht, wirklich Frauen zu vergewaltigen, egal in was für einem Szenario, da hört der Spaß auch mal auf. Ne? Und da muss man auch nicht irgendwie mit GTA argumentieren, so richtig, auch wenn es nicht ganz, ganz falsch ist. Aber das wird einfach verboten. Ich meine, ich spiele auch hier kein GTA, von daher. Naja, gut. Jetzt, jemand hat jetzt gesagt, es wird nicht freigegeben, es wird auch nicht freigegeben und gut ist die Sache. Ja, Jogi Löw hat in der Woche drei Nationalspieler ausgelobt, hat gesagt, Hummels, Boateng und Müller, war nett mit euch, ciao. Ich habe mich nicht darüber geärgert, weil ihr wisst, ich halte unglaublich viel von Jogi Löw und er wird seine Gründe dafür haben. Viele spekulieren auch schon, ob da irgendwas hinter den Kulissen abgelaufen ist. Keine Ahnung, Fakt ist, dass mich dieser blinde Aktionismus immer sehr nervt, ja. Die Medien sind auch so geil. Auf der einen Seite regen sich darum auf, ja, es gibt keinen richtigen Umbruch, immer noch die Alten, was soll denn das? Und jetzt, wo Löw quasi die Alten rausschmeißt, regen sich darüber auf, ja, das ist unwürdig, ja, da, ja, da. Keine Ahnung. Entscheidet euch mal. Also, ich habe immer gesagt, dass ein Umbruch schön und gut ist, aber den alten Autoriagelsatz immer zitiert, es gibt kein Jung und Alt, es gibt nur Gut und Schlecht. So, und jetzt so krampfhaft irgendwie einen auf Holland zu machen, die wirklich eine geile neue jugendliche Generation haben, wie man jetzt irgendwie bei Ajax wieder gesehen hat, und jetzt so krampfhaft, also Ajax, die Real in der Champions League rausgeschmissen haben, jetzt so krampfhaft irgendwie, ja, wir müssen jetzt verjüngen um jeden Preis, ganz ehrlich, das kannst du nur machen, wenn du wirklich auch junge Leute hast, die auf dem Niveau spielen, ja, also, ne, ein Müller, die Kritik an Müller ist halt auch immer so eine Sache, ne? Man hatte mal die Leute, das ist wie im Super Bowl, die Leute waren immer Spektakel, waren immer Punkte, waren immer Tore irgendwie. Und die Leute nehmen halt, Thomas Müller war als Goalgetter, einfach weil der 2010 und 2014 so eine geile WM gespielt hat und so viele Tore gemacht hat. Müller ist jetzt nicht schlechter geworden, ja? Also wenn man sich die Werte mal anguckt, ich wundere mich auch immer, irgendwie, letzte Saison hatte ich auch Thomas Müller in meiner Kicker-Elf und hab mich gewundert, wo hat der so viele Punkte gemacht? Der hat doch gar nicht so viel genetzt. Ja, nee, weil das mittlerweile ein anderer Thomas Müller ist. Der spielt mich jetzt sehr viel mannschaftsdienlicher, reißt sehr viel Räume vorher vorne, legt sehr viel auf und so weiter. Und der macht immer seine wirklich guten Punkte und so weiter. Von daher, ja, und die Leute sind halt teilweise auch so fußballblind und haben so wenig Ahnung vom Fußball, dass sie gleich, ähnlich wie mit Mesut Özil, der auch unglaublich guter und wichtiger Nationalspieler war, aber da fehlt auch teilweise der Fußballsachverstand der Leute, um das zu erkennen. Aber egal, ich will gar nicht jetzt über Özil reden. Und das ist bei Müller auch so ein bisschen das Problem. Ne? Er macht keine Tore mehr, dann ist er automatisch schlecht. Irgendwie dann raus mit ihm. Und ähnlich ist es bei Müller und Boateng. Alter, Hummels und Boateng, was hat Hummels für eine geile Partie gemacht in Liverpool, ja? Der Typ kann noch auf Weltklasse-Niveau spielen. Und wenn ich die ausbote und sage, so, pass mal auf, Hummels und Boateng sind jetzt nicht mehr dabei, dann muss ich doch eine geile Innenverteidigung in der Hinterhand haben. Also, wen hast du denn da noch außer Süle? Ja, Rüdiger. Ja, okay. Ich habe jetzt gelernt, der ist Stammspieler bei Chelsea. Ich verfolge die Premier League nicht so. Das letzte Mal, als ich irgendwie Chelsea geguckt habe, hat er auf der Bank gesessen. Okay, my bad. Er soll der Abwehrchef sein bei Chelsea. Immer wenn ich Rüdiger in der Nationalmannschaft sehe, baut er irgendwie einen dicken Bock. Ich finde nicht, dass der auf demselben Niveau spielt wie Hummels oder Boateng. Und wen willst du da sonst hinsetzen? Matze Ginter oder was? Ja, alles ganz nett und ganz okay. Aber ja, Müller und Boateng sind halt, also waren 2014 auf jeden Fall Weltklasse. Und ich glaube, dass sie natürlich nicht mehr so gut sind wie 2014, aber immer noch irgendwie auf Niveau spielen, wo wir einfach keinen anderen haben. Und dann zu sagen, ja, die dürfen jetzt nie wieder zurückkommen, finde ich ehrlich gesagt sehr unwürdig, auch was die Verdienste dieser Spieler angeht, ja, also gerade Müller mit 100 Länderspielen, irgendwie was der auch, oder was die alle drei für die Nationalmannschaft geleistet haben und dann einfach so auszuboten und sagen, ja, ciao Jungs, war nett mit euch, ihr spielt jetzt nie wieder und wir sehen uns dann auch nicht mehr, finde ich eine Frechheit, ja, also vor fünf Jahren ist man mit denen Weltmeister geworden, die haben ein grandioses Turnier gespielt, gerade in Hummels und Müller. Und Boateng war ja auch Bernstein. Also so geht man nicht mit den Leuten um. Ich finde es falsch. Und ich finde auch vor allen Dingen den größten Fehler, du kannst sagen, okay, ihr seid gerade nicht in Form. Ich möchte den Junge erstmal ranführen und so weiter. Das heißt, ihr seid erstmal nicht mehr dabei. Hey, kein Problem. Aber du kannst nicht sagen, ihr seid gar nicht mehr dabei. Das finde ich persönlich nicht richtig und möchte an dieser Stelle ausnahmsweise mal Jogi Löw kritisieren. Das hätte ich anders gelöst. Hätte ich mir auch gewünscht, dass es anders gelöst wird. Weil das sind drei geile Fußballer, die unglaublich viel für den Deutschen Fußballbund und für den deutschen Fußball allgemein geleistet haben, für die Nationalmannschaft. Und so geht man mit denen nicht um. Und wenn sie schlecht sind, dann sagt man, okay, Leute, ich zähl erstmal nicht auf euch. Aber wenn ihr irgendwie die alte Form erreicht, und das sieht ja bei Hummels jetzt gerade so aus, dann seid ihr wieder dabei. Und das hätte ich fair gefunden und das ist meine Meinung dazu. Und ich glaube, dass wir auf lange Sicht jetzt ein Problem wieder kriegen, weil entweder du machst es direkt nach der WM oder jetzt so einfach so auch noch vom wichtigen Spiel für Bayern und dann kurz hingefahren, mit jedem 5 Minuten geredet und sich dann verpisst. Das ist schlechter Stil, finde ich persönlich. Und vor allem Jürgen bringt sich selber damit auch wieder unter Druck. Ne? Das heißt, das nächste Länderspiel, wenn es da nicht läuft, geht halt die Unruhe wieder los. Ja, selber Scholl, jetzt mal Hummels und Boateng und mit da drin gelassen. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Jürgen Löw, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass so langsam seine Tage auch gekommen sind. Ich habe mich dafür ausgesprochen nach der WM, weil wir auch keinen besseren haben. Ich sehe auch keinen besseren für den Bundestrainer-Posten. Aber ich glaube, mit dieser Sache hat sich der Jogi einen Bärendienst geleistet. Der hat jetzt nach der WM nicht viel gut gespielt irgendwie. Auch das Ding gegen Holland, wo du am Ende noch irgendwie, wo du so klar dominierst, dann noch irgendwie Gegentor kriegst und dann noch unentschieden spielst. Das heißt, so ein richtiger Befreiungsschlag war nicht dabei. Und jetzt hast du jetzt zwei Spiele auf der Brust. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich glaube gegen Serbien und gegen ein EM-Qualifikationsspiel schon. Ich weiß gerade nicht gegen wen. Wenn du da nicht überzeugst, dann geht die Party wieder ab, ne? Dann geht das Gemurre wieder los und Jogi und so weiter. Und ich weiß nicht, ihr Lieben. Also, naja. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich sehe auch keinen besseren. Wer soll das machen? Also, Matthias, sag mal mit Kusshand. Ich genieße immer seine Analysen bei Eurosport. Das ist eins gut an Eurosport, finde ich persönlich, wenn die übertragen. Aber der will nicht, ne? Der ist gesundheitlich auch mal ein bisschen angeditscht. Von daher, wer soll das machen? Ne? Na klar, ein Tuchel wäre geil, ein Klopp wäre geil, aber die sind in europäischen Top-Vereinen, die kriegst du einfach nicht. Otto Rehagel ist zu alt, wen willst du da hinsetzen? Wer soll das machen? Die anderen weiß ich nicht. Und Stefan, also Horst Rubisch wäre natürlich nochmal mit Kusshand, aber der ist ja nun viel zu alt dafür leider. Ansonsten, ihr Lieben, ging der mal wieder ein weiterer Shitstorm durchs Internet, wie gefühlt täglich. Man hat auch das Gefühl, wenn die Leute 2 Tage nichts haben, worüber sie sich aufregen können, sich echauffieren können, dann werden irgendwelche alten Sachen rausgekramt irgendwie, weil die mittlerweile, in Anführungsstrichen, die Leute auch dafür leben und, wie gesagt, gefühlt nichts anderes im Leben haben. Jetzt geht es um irgendwie ein Bild oder eine Szene aus dem Supertalent von vor 1, 2, 3 Jahren. Ich weiß nicht von wann, ich erinnere mich aber an die Szene, wo so eine kleine asiatische Tänzerin reinkommt, die irgendwie so Bauchtanz oder so macht und Bohlen sagt, wo kommst du her? Und sich mal wieder die ganzen Social Justice Warrior im Internet so mega darüber ausgelassen haben und wie scheiße das denn wäre. Und dann hat noch, die ich eigentlich sehr schätze, diese, ich glaube Mai heißt sie, die ist auch bei Funk, hat ein Video gemacht irgendwie zwischen Rassismus und Neugier, woher kommst du? Und hat gesagt, ja, man fühlt sich dann immer so als Nicht-Deutscher und es wird dann immer so eine Spiegel vorgehalten, so nach dem Motto, ja, du gehörst nicht dazu und so weiter. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen differenzierter. Ich komme aus Bremen-Gröpeling, das habe ich euch schon oft genug erzählt. Das ist einer der Stadtteile in ganz Deutschland mit der höchsten prozentualen Ausländerquote. Das heißt, ich bin super Multikulti aufgewachsen, mit Polen, mit Türken, mit Russen, mit Arabern, mit allem. So, und bei uns war das nie ein Problem, ja, und das ist dieses Ding, was ich an dieser ganzen Social Justice Warrior Welle oder dieser ganzen Empörungswelle oder ich weiß auch nicht, wie man es nennen will, was so in den letzten 5 bis 10 Jahren so aufgekommen ist, was mich daran so ankotzt. Dinge, die irgendwie 100 Jahre lang okay waren und die selbstverständlich waren, werden nicht nur hinterfragt, sondern werden auf die Goldwaage gelegt und es wird sich so meiner Ansicht nach an so Nichtigkeiten aufgehängt irgendwie. Also, das ist doch persönliches Interesse. Das ist doch, wenn ich frage, woher kommst du? Oder ich frage, woher kommen deine Eltern? Dann ist es doch mehr Interesse als Rassismus irgendwie. Und jeder, der nicht irgendwie automatisch in eine Opferrolle fällt und sagt, damit, das ist ja Rassismus, damit sagst du mir, ich gehöre nicht dazu. Ich meine, ist das wirklich die erste Reaktion, die man haben sollte? Ja, wenn ich zu jemandem, mit dem ich befreundet bin, sage, oder was weiß ich, jemand, ich komme neu an die Schule und lerne jemanden kennen und sage, woher kommen denn deine Eltern eigentlich irgendwie, weil ich einen Akzent feststelle oder sowas, dann ist es doch erstmal, ist doch die natürliche erste Reaktion, wenn du nicht irgendwie, wenn du dir mal den Sand aus der Muschi wäscht, ja, sorry, meine ordinäre Formulierung, aber es passt halt am besten. Und wenn du nicht diese fleischgewordene Opferrolle bist, ist doch nicht der erste Gedanke, oh, ich gehöre nicht dazu, sondern der erste Gedanke ist doch, oh, der interessiert sich wirklich für mich, toll, so. Und von daher verstehe ich diese ständige Opferrolle dieser Menschen nicht, so generell. So, und ich weiß auch gar nicht irgendwie, ob das wirklich die Migrantenkinder oder die Ausländer, wie man sie nennen will, ob die das Problem sind, sondern ich glaube, das ist wirklich eher so diese ganze Empörungswelle und diese furchtbare SPD-Politikerin, mittlerweile geht die mir so auf den Sack. Anfangs habe ich immer gedacht, was haben die Leute nur mit der, aber ich bin dir jetzt wirklich entfollowed, weil die mir so auf den Sack geht, weil die nur diese Opferrolle spammt. Wie heißt sie nochmal? Diese SPD-Politikerin aus, wie heißt sie nochmal? SPD Berlin Frau Araber. Oder ich weiß gar nicht mehr, was ist sie? Genau, erste, SPD Berlin Frau Araber. Safshan Chebli ist die erste gefundene. Ganz, ganz furchtbar. Also wirklich, ist in Berlin irgendwie eine hohe Nummer bei der SPD. Bevormächtigte des Landes Berlin beim Bund. Stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Ach nee, bis 2016, was ist sie denn jetzt? Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Wie gesagt, no offense, ich habe der gefollowt irgendwie, weil die den Klingbeil-Vlog geliked hat und geshared hat. Ist auch wieder so ein Dunja Hayali-Ding aber auf Twitter ist sehr verhasst, wird sehr viel geflammt und so weiter. Und das ist ja auf so einem Kreuzzug und geht da wesentlich weniger umsichtig um als zum Beispiel Dunja Hayali, die das alles immer sehr vorsichtig und respektvoll macht. Es ist wirklich so, sie ist wirklich so aus dem Kreuzzug. Ja? Also, wie gesagt, ich habe da jetzt entfollowed, ich ertrag die nicht mehr. Und die ist halt auch so eine, diese Bohlen-Sache, die dann so voll, das ist so typisch, ist auch so die Zielgruppe für sowas, die da voll dann drauf eingestiegen ist und dann auch so eine mega Sache draus gemacht hat. Yafsan Chebli heißt die. So. Da steht's, angehefteter Tweet. Woher kommst du? Aus Deutschland. Woher genau? Berlin. Nein, ich meine genau Moabit. Schon klar, ich meine die Wurzeln. Vaterdorf bei Jafet, Mutterdorf bei Haifa. Also Israel. Meine Eltern Palästinenser. Hashtag von hier. So, und nur solche Tweets. Ja, Opferrolle und es ist so schwer für euch alle bei uns und es ist unerträglich, weil wir nur alle Rassisten sind und wie euch täglich gängeln irgendwie. Sorry, aber es macht mich richtig mad, die Scheiße irgendwie. Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich komme aus Gröbeling. Es war 100 Jahre okay, irgendwie jemand zu fragen, wo er herkommt. Ja, und es ist auch okay, irgendwie mal zu sagen, ey, du alte Kartoffel mit Augenzwinkern. Ja, da muss ich auch nicht gleich in die Opferrolle fahren und sagen, nee, ich bin nicht Kartoffel, das finde ich rassistisch und übergriffig. Gott, uns würden alle echt ein bisschen mehr Eier ganz gut tun, ehrlich. Dieses weichgespülte Empörungsgelaber immer. Moderatpolizei, das geht gar nicht. Das kannst du nicht sagen, Dieter Bohlen. Ist 3 Jahre her, wir haben heute nichts anderes. Müssen wir uns darüber echauffieren? Gott, Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ey, das ist wieder dieses, da muss ich erstmal wieder eine Floskel raushauen. Es wird wirklich Zeit, dass für die Menschen auch wieder richtige Probleme hat, ehrlich. Mein Gott, Walter. Oh ja, es gibt gerade wieder einen interessanten Post zum Thema Bitcoin. Du siehst es völlig falsch. Man kauft, wenn der Markt unten ist und verkauft, wenn er oben ist. Wenn alle jubeln und die Medien darüber richten, ist es Zeit auszusteigen. Und wenn alle weinen und Panik schieben, geht man rein. Du kaufst auch dein Auto, Computer und etc. nicht möglichst teuer. Ja, aber ja. Also ich investiere jetzt nicht mehr in Kryptowährungen, wo der Markt ist. Und ich habe ja auch meine Jota schon in ausreichender Menge, von daher gehe ich gar nicht irgendwo rein, mein Freund. Artikel 13, ihr Lieben. Ja, unsere Freunde von der CDU haben es wieder gemacht. Das möchte ich ganz ausdrücklich nur auf die im Bund und im EU-Parlament beziehen. Aber wie gesagt, ihr habt ja mein Video gesehen. Ich hatte ein Selbstgespräch mit jemandem aus dem Team McAllister. Und auch wenn die CDU das im Europäischen Parlament kollektiv trägt, gibt es doch den einen oder anderen, habe ich auch gelernt, weil der Eike Holzer hat mir auch einiges hinter den Kulissen erzählt, was vielleicht nicht für die Kamera gedacht war, dass es auch da den einen oder anderen gibt, der diese Sache vielleicht nicht so geil findet, aber sich da irgendwie dem Kollektiv unterordnet, so mal vorsichtig formuliert. Die haben wieder was versucht und zwar haben sie irgendwie quasi so einen Zusammenschluss der Mitte-Rechts irgendwie im EU-Parlament Da ist natürlich die CDU ganz dick drinne und EPP heißt der, glaube ich. Und die haben halt beantragt, die Abstimmung zu Artikel 13 schön vorzuverlegen. Wieder ganz linke Nummer, wieder schön hintenrum, still und heimlich. Ist nur leider aufgeflogen, weil nämlich Julia Reda zum Beispiel aufgepasst hat. Und ganz link, hintenrum, ne? So, scheiße, ist nicht durchgekommen, weil es ja gerade keine Fußball-WM oder ein großes Turnier ist. Aufgeflogen. Alle haben es drüber aufgeregt, hab gesagt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, ihr wollt jetzt echt den Demos aus dem Weg gehen. Die möchten das, diese ganzen Lobbyisten da, möchten das so gerne durchboxen, mit allen Mitteln, versuchen, ist kein dreckiges Spiel irgendwie unwürdig genug. Da sind halt so viele Leute durchgedreht nach dieser Nummer und auch irgendwie die SPD-Fraktion hat gesagt, irgendwie nicht mit uns, wir stimmen Ende März ab, sodass dann der Vorsitzende, wie heißt der, Udo irgendwas, dann am Ende sich in die Tagesthemen stellt am Ende und sagt, nö, wieso, die Abstimmung findet Ende März statt, davon wissen wir nicht, dass es vorverlegt werden sollte. Und dann irgendwie Wötchen oder wie er heißt von der SPD halt irgendwie nochmal das Protokoll postet, wo explizit drin steht, irgendwie Vorverlegung und Abstimmung zu Artikel 13. Das ist eine so linke Nummer, ich werde so mad. Aber da, ja, ihr Lieben, da auch wieder, ne, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bin immer noch sehr begeistert von Eike Holz und der niedersächsischen CDU-Fraktion, weil da, ja, aber da haben wir auch einen Althusmann, der auch schon auf Twitter ganz groß gesagt hat, er ist gegen Upload-Filter, ne, und da hat sich auch gegen den Tenor seiner Partei gestellt hat. Also, ja. Ganz kurz vielleicht nochmal ein Wort zum Eike Holsten-Vlog. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß, ihr seid das Gejammer satt, wenn ich immer jammere, weil irgendwas nicht genug Views hat. Aber das Ding hat jetzt nach, was haben wir, 24 Stunden, 1300 Views. Das hatte der Pape in 3 Stunden, glaube ich, oder in 2 oder 3 Stunden mit seinem Supertalent-Video. Es ist schon, ne, es tut einem schon ein bisschen in der Seele weh, ne, weil das Video qualitativ halt wirklich, wirklich gut ist und eigentlich das Beste, was ich in diesem Jahr gemacht habe. Ich würde sogar sagen, vielleicht noch einen kleinen Tick besser als das Lars Klingbeil-Video. Und es guckt kein Mensch, ne? Das ist halt wieder, du erreichst die breite Masse nicht. Die Leute, die es interessieren würden, wissen nichts davon. Die Community, ich mache euch überhaupt keinen Vorwurf da, ne? Ist ja völlig klar. Das ist halt nicht so euers, ne? Wir sind halt eine Nerd-Community und so weiter. Aber der Aufwand, ne? Das ist wieder dieser Gedanke, den ich hatte, irgendwie, ne? Um 5 Uhr morgens zu sagen, ich stehe jetzt hier Mitternacht auf und bereite einen riesigen Aufwand irgendwie, investiere halt auch Kohle irgendwie für Benzin, für Cedric, ich habe es euch ja erzählt, für meinen Kameramann. Und am Ende gucken es wieder nur 2000, wenn überhaupt. Ne? Jetzt sind wir 1400 rum und es wird nicht mehr. Ne? Und ja, jammer, jammer, jada, jada. Es ist momentan so, zumindest auf meinem YouTube-Kanal, dass mir sehr, sehr deutlich vor Augen geführt wird, so deutlich wie eigentlich noch nie, was ihr wollt und was nicht. Ja, also, der Tankstedt-Vlog mit Pape hat gute Zahlen. Das Call-EU-Ding von mir, als ich bei McAllister anrufe, hat super Zahlen. Das Pape-Supertalent-Casting ist natürlich ein bisschen Drama, funktioniert gut. Die Vlog-Woche ist nach wie vor sehr, sehr durchschnittlich, wobei mittlerweile die meisten jetzt über 2000 sind. Aber ja, Politik, ja, weiß ich nicht. So in einem großen Ding, wie mit Klingbeil, ja, aber auch da bin ich mir sicher, dass das eher irgendwie durch die SPD-Kanäle kam, als durch die Community. Also, ihr Lieben, ich mache euch keinen Vorwurf, wirklich nicht. Ja, es ist wirklich kein Ding, es interessiert euch nicht. Aber versteht bitte auch, dass mir das Herz blutet, weil das Ding halt wirklich, wirklich gut ist. Ja, und das schreiben auch alle, irgendjemand schrieb in die Comments, mich interessiert die ganze Sache nicht die Bohne, aber das Video ist der Knaller, ja. Und das ist so bitter, ne, dass du wirklich so Qualität ablieferst, aber einfach nicht die Reichweite hast oder beziehungsweise auch nicht. Ja, das ist ja auch eine Sache, die Leute mir vorwerfen. Aber das heißt, wenn ich mal so nachfrage, woran liegt's ja, was meint ihr? Kommt immer so, ja, Krömer, du machst viel gut, du hast wirklich hervorragenden Content, aber du hast nicht Fisch und nicht Fleisch. Du machst halt alles Mögliche. Und sowas funktioniert auf YouTube halt nicht, ne? Sondern es funktioniert auf YouTube ein Kanal zu einem Thema und nur zu dem Thema. Und du bist halt, ja, du nimmst halt so viele Nischen mit und so weiter. Und das ist halt das Ding, ne? Leute, die sich für diese Politik-Sache interessieren würden, die wissen halt nichts von dem Video und wissen nichts von meinem Kanal, eben weil es kein typischer Politikkanal ist. Und das ist ja halt das Problem. Aber das ist halt genau, was ich brauche und was mir am meisten Spaß macht, weil ihr wisst jetzt über die, keine Ahnung, wie viele Jahre, 2004, ja gut, wenn wir Walk of 3 dazu zählen, also sagen wir mal 18 Jahre, 17, 18, 19 Jahre, wisst ihr, dass ich das halt brauche, dass ich jemand bin, der sehr viele Dinge gerne ausprobiert, mich auf sehr vielen Bereichen zu Hause oder in sehr vielen Bereichen zu Hause fühle und das auch zelebriere und auch das geil finde, mich immer neu zu entdecken und immer neue Themen für mich zu erschließen, ne? Überlegt mal, was ich in den letzten Jahren irgendwie alles probiert habe irgendwie. Also angefangen von der veganen Sache über Aquaristik, über, keine Ahnung, ich habe so viele Sachen ausprobiert. überreiten, dann diese Vlog-Reihe, wo ich wirklich tausend Sachen ausprobiere, auch wirklich Themen für mich erschlossen habe. Und ja, aber genau das ist das Ding. Früher hat das funktioniert, weil ich über WoW-Szene halt und weil dieser Personenkult dann dahinter stand, Stevinio, ne, das kannte man in der Gaming-Szene. Und deshalb hat diese Sache auch funktioniert, der ganze Quatsch, den ich mache. Aber diese Reichweite habe ich halt jetzt nicht mehr, weil irgendwie, okay, wenn ich was mit WoW macht, dann funktioniert es immer mal wieder. Irgendwie einmal im Jahr, wenn BlizzCon ist, habe ich auch vernünftige Viewerzahlen auf Twitch. Dann habe ich auch mal wieder die 1000 Viewer. Aber den Rest des Jahres, irgendwie, wenn ich einfach nur mein Ding mache und so wie gestern irgendwie Minion Masters spiele, obwohl es ein mega geiler Stream war, dann habe ich halt nur 300 Viewer. Das ist halt so. Aber dafür macht es mir halt mega Spaß. Die Streams sind halt wirklich meine Wohlfühloase momentan. Ne? Und genau das meine ich. Und deshalb funktioniert auch mein YouTube-Kanal nicht mehr, weil ich einfach in einer Sache sehr konstant bin und nämlich darin, dass ich nie nur ein Thema habe, sondern einfach viele, viele, viele Nischen mitnehme. So. Und ja, das heißt, ich bin einfach, ich folge einfach den YouTube-Gesetzen nicht. Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen könnte, was wirklich ein Themen-YouTube-Kanal wäre. So. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ich mache jetzt nur noch Stevin, oder ich mache einen Kanal nur für Stevin-Vlogs. Der heißt auch nur Stevin-Log irgendwie, und da mache ich meine Vlogs. Aber auch das wäre ja auch nicht thematisch ein Thema. Das wäre halt auch wieder irgendwie, Krömer probiert verschiedene Sachen aus. Das funktioniert alles nicht. Also das Einzige, was mir nochmal einen Boost verpassen würde, glaube ich, wäre, wenn mal irgendwie wieder ein Kracherspiel rauskommt, wo ich mega Spaß dran hätte, siehe sowas wie Pokémon Go, was ich wirklich so zelebriere und wirklich, wirklich drin total aufgehe. Und ja, mit Pokémon Go habe ich auch irgendwie meine Besucherzahlen auf meinem Blog verdoppelt. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich habe immer noch sehr, sehr ordentliche Zahlen auf meinem Blog. Und meine YouTube-Videos hatten plötzlich 30.000 bis 40.000 Views, statt so wie jetzt irgendwie 1.500 bis 4.000 so. Ne, das ist halt, ja. Und von daher hilft das ganze Jammer auch nichts. Solange ich das nicht ändere und einfach irgendwie 1.000 Themen streife, wird sich daran auch nichts ändern. Das ist leider so. So. Und das, ja, muss ich einfach womit klarkommen. Jetzt kann ich wieder meine eigene Schrift nicht lesen. Bullshit-Bingo. Was heißt das? Ach ja, das heißt AKK. Ja, auch wieder so eine Sache, ne? Auch wieder so ein Shitstorm. Ja, die Leute sind in diesem Bereich, wenn es um das Thema geht, ne? Um das Thema, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Die Leute sind sehr sensibel bei diesem Thema. AKK hat im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung oder wie man immer das da oben nennt, da unten nennt, einen Auftritt gehabt und hat sich über Weicheiermänner lustig gemacht, ja. Und die Medien haben das dann natürlich wieder geshitstormt, beziehungsweise die Social-Netzwerke auch, lassen einfach mal einen Teil weg irgendwie, und dann klingt es halt so ein bisschen so, als würde sie sich über Homosexuelle oder über was weiß ich was oder metrosexuelle Männer lustig machen, whatever. Und dann ist natürlich wieder die ganze Community in dem Bereich auf 180 und sie ist schwulenfeindlich und homophob und so weiter irgendwie. Und da sehen wir mal, wie heute Meinungsmacher und Medien funktionieren. Ich habe mich darüber sehr geärgert und ich bin wirklich kein Fan von AKK oder der CDU, das ist allgemein bekannt. Aber sie sagt halt einen Satz vorher noch in dieser Rede, es gibt keine richtigen Männer mehr. So. Ne? Und das ganze Ding, wenn man sich das mal neutral anguckt und mal irgendwie den Stock aus dem Arsch nimmt, geht es nicht um Homosexuelle. Und ist auch nicht homophob. Ja, und dann heißt es wieder, ja, und es war ja klar bei ihr und sie ist ja auch gegen die Homo-Ehe und so weiter. Passt natürlich wieder alles zusammen. Im Prinzip hat sie nur gesagt, es gibt keine richtigen Männer mehr. Diese ganze Latte Macchiato-Trinker-Fraktion, diese ganzen Weicheier, ja, wenn die auf Toilette gehen, wissen sie ja nicht, irgendwie soll ich im Stehen oder im Sitzen pinkeln. Hahaha. Das ist alles, was sie gesagt hat. So. Und darum ging's. Und die Medien haben dann einfach mal ganz schnell den Satz, irgendwie, es gibt keine richtigen Männer mehr, weggelassen. Und nur noch irgendwie, ja, und dann gibt's Männer, die trinken Latte Macchiato und die wissen ja gar nicht, auf welche Toilette sie gehen sollen. Haha, schwulenfeindlich, homophob, bam, bam, bam. Kann ich mich mega drüber aufregen. Ihr regt euch mal darüber auf, dass ich mich darüber aufrege, über die ganzen Berufsnörgler und Moralpolizei und so weiter, ja, vielleicht muss ich da auch mal ein bisschen entspannter werden, weil es wird ja auch nicht weniger, und vielleicht würden diese ganzen Vollidioten mal damit aufhören, wenn sich nicht so viele über diese ganzen Shitstorms aufregen würden und so viel Notiz davon nehmen würden. Man müsste das eigentlich mal ignorieren, aber das ist auch schwierig. Bleibt zum Schluss noch Mario Balotelli, auch da wurde auf meinem Blog heftig diskutiert, der hat nämlich am Wochenende ein Tor geschossen. Wo spielt der? Olympique Marseille? Olympique Lyon, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall französische Liga. Der hat ein Tor gemacht und hat dann irgendwie sich ein Handy reichen lassen und seinen Jubel live bei Instagram gestreamt oder aufgenommen als Story, whatever. Nicht als Story, glaube ich, einfach so. Und wo sich dann auch viele Leute inklusive mir drüber aufgeregt haben, weil ich immer finde, irgendwie gerade als Fußball-Nostalgiker und Romantiker finde ich, manche Sachen gehören einfach nicht auf den Fußballplatz und der kann doch seine Scheiß-Videos in der Kabine machen, machen doch alle anderen auch so. Der Fußballplatz, finde ich, da möchte ich als Gegenspieler nicht noch irgendwie 10 Minuten Pause machen müssen, nur weil er sein Handy da rauskramt und Torjubel filmt. Ich hätte ihm mindestens Geld gegeben und ich hätte ihn als Trainer auch ausgewechselt, aber ich bin da wirklich ein bisschen alte Schule, was das angeht. Viele von euch haben gesagt, ach komm, jetzt lass ihn doch jubeln, lass ihn doch seinen Quatsch machen, das gehört doch gerade zu, er ist doch so ein bunter Vogel, ja. Ja, keine Ahnung, das Problem, was ich immer sehe, irgendwie, dass die Rotlinie immer weiter überschritten wird und immer mehr. Was kommt denn als nächstes? Irgendwie der Nächste setzt sich irgendwie ein VR-Headset auf irgendwie und streamt dann den Torjubel dahin. Also ich weiß es nicht. Ich finde, es muss auch so Regeln, so ein Benimm geben, was man auf dem Fußballplatz machen darf und was nicht. Und irgendwie, ja, Selfie für einen Fan, okay, Schwamm drüber, aber sein Torjubel auf Instagram streamen. Muss das sein? Muss das sein, ihr Lieben? Ich glaube nicht. Guck mal, Lieben, das war's, Sivino Talks 408. Toller Gästebeitrag heute. Schöner Podcast. Nächste Woche geht's weiter, alter Frische. Mal gucken, wen ich noch so finde als Gast für die nächste Ausgabe. Vielleicht mache ich nächsten Sonntag mal wieder ohne Gast. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, was meine Zeit so sagt. Nächsten Sonntag werde ich eh ein bisschen deprimiert sein, weil ich am nächsten Montag wieder zur Schule muss. Dann ist Schluss mit lustig. Dann ist das in Anführungsstrichen schöne Leben vorbei. Wird mir sehr fehlen. Irgendwie diese viele Zeit, auch wenn sie manchmal anstrengend ist und Nerven aufreiben, mit Leo zu verbringen. Dann bin ich wieder sehr viel auf der Arbeit. Aber ja, es ist halt so. Ich werde natürlich trotzdem versuchen, meinen Shit weiterzumachen für euch und mit euch. Ansonsten, wie gesagt, nächstes Wochenende kommt der Lasi vorbei, dann werden wir ein Krömer testet Schrott aus China Vlog machen. Glaubt mir, das wird ganz lustig, weil da wirklich lustige Sachen dabei sind. Und ich werde morgen, habe mir fest vorgenommen, steht dick hier auf meiner To-Do-List, morgen ein paar Klinken putzen und versuchen den Sivin Vlog für die Tabletop-Thematik klar zu machen. Habe ich auch mega Bock drauf. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für neue Vlogs und so weiter, immer her damit. Ich bin total Blut geleckt, weil das momentan wieder so viel, weil mir der Vlog am Mittwoch so viel Spaß gemacht hat. Auch wenn der Vlog viewertechnisch irgendwie in meiner Community nicht so viele Leute interessiert. Das ist dann halt so. Ansonsten nächsten Freitag Stream und all das, was ihr von meinem Blog kennt, dafür habt ihr gespendet. Ja, swine.de, du URL kennt ihr auch. All das, was es jeden Tag im Ohren Krümmer gibt. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Svinio und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.